Der Podcast und die Vereinte Volksbank. Wir fördern unsere Region und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Und wie ihr letzte Folge natürlich gehört habt, ist der Jörg mal wieder im Urlaub. Und wenn der Jörg im Urlaub ist, was heißt das dann? Ich brauche einen Moderator, der mir hier für die ganze Folge ja beisteht. Den habe ich, da erfahrt ihr gleich, wer es ist. Ich bin viel Fahrrad gefahren am Wochenende, unter anderem nach Essen. Der Feierabend wurde leider abgesagt, weil es zu warm war, wobei jetzt gerade sieht man nichts mehr davon. Und ich habe neben einem Fakt der Woche auch noch ein Fauxpas der Woche. Aber ich haue die Sponsoren raus und dann erfahrt ihr, mit wem ich heute aufnehme. Die heutige Folge wird gesponsert von der Fahrschule Gatzke, von Optik Pavlorek, dem Alpine Center Bottrop, dem Autohaus Mazda Rottmann und der Vereinten Volksbank.
Denn eins ist Fakt, da ist mein Leben, da ist mein Leben. Hier komm ich her, die Stadt der Leben. Bottrop Podcast Bierchen, bitte sehr.
Ich mit der Podcast-Folge 281, heute von der Spechstraße bis zum Königegg, vom eigener Bunker bis zum Sporkmann, mit mir und mit dem Stefan. Stefan Wittling ist da.
Tag.
Die Quasselstrippe aus dem Infopunkt, die Quasselstrippe von unseren Stadtrundfahrten, der beste Co-Moderator, den man sich hier so wünschen kann eigentlich.
Danke.
Und wie geht's dir, Stefan?
Ja, ich war im Urlaub und da war es so schön und deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob, aber ich krieg das hin. Also ich war in der Bretagne und ich muss sagen, es war wirklich ein Traum.
Du warst
also 22 Grad, leichte Brise vom Meer, strahlenblauer Himmelsmeer, grünes Wasser und so weiter.
Du warst nicht in der Bedrohung, du warst in der Bretagne und da tut man sich dann wirklich schwer, wenn man aus dem Urlaub kommt. Also hinfahren ist immer schwer, ist wie bergabfahren und zurück ist bergauf, ne?
So.
Ist wirklich so.
Weil ich oft durch die untere Hochstraße zurück ist,
hart. Aber ganz genau. Aber ist doch auch schön, wieder zu Hause zu sein, oder?
Aber selbstverständlich. Wenn man dann samstags über den Markt geht und trifft alte Bekannte, wieder Quatsch, ein bisschen und kauft frisches Obst und ja, dann ist alles wieder Heimat, zu Hause, alles in Ordnung.
Sagen wir mal so, Bottrop ist immer schön, wenn man zurückkommt, aber ist auch mal schön, wenn man mal ein paar Wochen weg ist.
Man ja. weiß es eben mehr zu schätzen, wenn woanders auch schön ist oder wenn es vor allem auch mal doof ist. Bottrop ist Bottrop und wir sind Bottropper, wir sind stolz drauf und an der Stelle, genau. Ja, auch immer wieder gerne.
Also auch dein Favorite Urlaubsziel, die Bretagne, so Frankreich?
Ich bin mal mit 15, 16 durch, mit dem Fahrrad und ein paar Kumpels durch die Normandie gefahren. Das war zu dem Zeitpunkt, ja, ich weiß, das war 1970 oder so, das war noch ein bisschen schwierig, ne, so kurz nach dem Krieg. So,
gab es
ja.
da schon Straßen?
Nein, das waren ausgebaute Feldwege. Und da, also es gab nur ein Auto und das war so eine Ente und sonst nichts anderes. Ne, und die haben auch nur Baguette gegessen mit nichts drauf. Ne, genau so war das. Und da war auch immer stürmisch und es ging immer nur bergauf. Aber das in den letzten 3-4 Jahren ist mir Frankreich wieder näher gekommen. Ich bin ja das zweite Mal schon in der Bretagne gewesen. Und ihr kennt ja bestimmt alle diese Dupin-Krimis. Die sind ja ganz bekannt. Ne?
Ja, ja.
So, und jetzt habe ich schon den 9. Fall gelesen. Genau wo der spielt, war ich auch in Saint-Malo und in Dinard. Und
bist du manchmal dann so inspiriert von solchen Sachen, dass du dann sagst, da möchte ich auf jeden Fall mal hin. Das hatte ich nämlich mit Brügge sehen und sterben. Ich wollte unbedingt nach Brügge zum Beispiel.
Oh, spektakulär.
Weil ich den Film gesehen habe und dann gesagt habe, boah, die Stadt ist aber richtig geil. Ja,
Colin Farrell, also das wäre schon ein Hardcore-Shooter fast. Ne?
Aber guter Film.
Geiler Film. Also wirklich ein geiles Filmchen. Ich bin bei dir. Ich war deswegen auch in Brügge.
Ja, siehst du. Aber viel Kopfsteinpflaster, ey. Also nichts für Rollatoren.
Ja, also wenn du Gebiss hast und Fahrrad fahren nicht hast.
Genau. Ja gut, aber wie gesagt, Urlaub habe ich noch. Und Jörg ist jetzt gerade in Österreich am Pillernsee.
Ja, jetzt mal ganz ehrlich, wer genehmigt das eigentlich ständig? Der Typ ist doch, ich sehe 37 Urlaubstage eingetragen. Ich sehe 38
so, ne?
Wochen Urlaub, wo er sie rumtreibt, irgendwelche Bilder auf WhatsApp.
Endlich mal einer, der es sagt. So. Das ist wirklich so.
Ja, wie macht
der tut immer so, als wenn er so selten in Urlaub fährt, aber eigentlich ist es gefühlt, jeden zweiten Monat ist er erstmal für 2-3 Wochen weg.
Ja, ist er eine Teilzeitgurke oder? Was
macht er? Naja gut, wenn ich arbeite, der verdient auch kein Geld, ne?
Aber ich muss sagen, er ist eine frohe Natur und ich glaube, jetzt weiß ich warum.
Ja, absolut. Ich bin erst am Wochenende viel Fahrt gefahren, weil ich habe ja auch deine Fahrradkarte, die du da mitentwickelt hast, die ist ja echt mega gut. Ich habe jetzt extra von der Claudia so eine Handyhalterung gekriegt, wo ich dann auch mit Komoot und diversen Fahrrad-Navi-Apps natürlich so rumfahren kann.
Ach du Scheiße.
Und ich musste zur Dampfe, ne? Zur Dampfbierbrauerei nach Essen. Und da bin ich dann gefahren, echt faszinierend, weil du erst denkst, warum führt der mich jetzt hierher? Der kürzeste Weg ist doch eigentlich da und da und da. Aber du fährst wirklich nur Strecken, die siehst du überhaupt nicht, wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Du fährst am Kanal entlang, du fährst durch den Wald, du fährst durch irgendeinen Feldweg. Das ist mega geil mit dem Fahrrad. Und ich muss jetzt sagen, ich habe ein E-Bike, okay, ich bin die ganze Zeit durchgehend 50 gefahren, grob. Aber das macht schon Bock.
Ja, man kann bei Rück in der Werkstatt, kann man sich das Ding aufdrehen, also von 25 auf 100.
Kann man machen. Ey, ich bin aber wirklich einmal bergab gefahren mit den E-Bikes, wenn die richtig gut sind, die geben schon Pommes, ne? Also.
Die sind auch schwerer und die Physik wirkt, ne? Und
die Physik wirkt definitiv. Aber ich bin auch mit dem E-Bike und weil wir ja von der Fischedickstraße angeschrieben wurden, ich weiß nicht, ob du den Artikel in der Watz gelesen hast. Ich bin da mal hergefahren mit dem Fahrrad, ne? Ich sag dir was, wo du gerade gesagt hast, ne? Mit dem Gebiss und mit einem nicht so stabilen Rahmen wäre das in die Hose gegangen. Ja. Die Straße ist wirklich eine Vollkatastrophe.
Also wenn du die Zunge zwischen die Zähne kriegst, weil du einen Kaugummi kaust oder so, dann hast du schwere Wunden.
Das absolut. Aber wann gibt's denn Neues von Sponk eigentlich?
Boah, Sponk hat, also wir haben jetzt an dieser Wand die nächsten drei Kunstwerke so vorbereitet, dass sie glatt gespachtelt sind, die Fugen sind zu, sodass der Farbauftrag jetzt zeitnah beginnen kann. Du musst das dann ja auch noch grondieren und dann
ja,
muss
ja,
auch
klar.
Noch Vorstrichfarbe dran.
Haben wir schon mal drüber geredet.
Jetzt müssen das 8-9 Tage, muss das richtig, also nach diesem Einwaschen, die Oberfläche, muss das durchtrocknen. In der Zeit hat er ein anderes Projekt gemacht, ein Privatschwimmbad in Duisburg. Das ist der Oberknaller, da kann ich dir gleich mal Fotos zeigen.
Jetzt sehr geil. Podcast
jetzt nicht so, aber boah, also was ja auch noch sonst so treibt nebenbei. Jetzt hat es ein bisschen geregnet, aber ich denke so, morgen, übermorgen geht's dann wieder los, ja.
Ja, geil. Also die Leute freuen sich drauf.
Ja, das dritte Kunstwerk kommt. Das ist eine Seilfahrt. Also wir haben einen Korb.
Ah, sehr
da
geil.
Sind so 10, 11 Angsthasen drin. Ne? Die richtig so mit flatternden Bäckchen.
Ja, weil die da runterheizen. Ne?
Weil die da runterheizen. Dann siehst du auch Grubenwehr und Hauer und Elektro. Also auch in den Helmfarben und wie die angezogen sind. Also
ja, geil.
Das, also das, was wir als Idee haben, ist ja immer nur ein Rohformat. Und dann, wenn das an die Wand kommt, dann kommen die Ideen und diese Einzelheiten.
Ist dazu. Das wirklich so?
Ja, das ganze Plan ist nur, dass du siehst, was da so als grobes Raster hinkommt. Also so sagst, da kommt ein Auto hin, dann machst du ein Auto hin. Aber was das für eins ist, wie das, welche Farbe das hat, welche Sitze, wie die Scheinwerfer gucken und so weiter, aus welcher Zeit das kommt, das entscheidet sich an der Wand, wenn wir sozusagen beim Grundieren in die Einzelheiten gehen.
Wie geil ist das denn? Ey, das ist richtig cool.
Das lebt.
Halt, ja. Also ist es praktisch wirklich noch so eine, so eine Spontaninspiration, die einen da packt und sagt, da könnte man noch das machen, da könnte man noch das machen.
Ja, du erkennst natürlich zu 90% das, was ursprünglich da drauf ist. Klar, aber wenn ich jetzt... Wir hatten bei der Eule zum Beispiel eine Kabitlampe, ne, und gesagt, da muss natürlich eine Grubenlampe hin und dann sind wir in den Malakow-Turm gegangen, haben so eine Lampe auch angemacht, haben genau gezeigt, was an der Flamme eigentlich ein blauer Kern ist, wie der ausleuchtet und so weiter, damit auch die Verhältnismäßigkeiten hinbekommt, ne, wie so eine Grubenlampe ist. Also das wird dann nochmal genau, das sind immer Sachen, wo wir teilweise 3-4 Stunden vor der Wand anfangen zu diskutieren, ob das Licht die Flamme so hoch muss oder 5 Zentimeter höher.
Du machst schon die Sachen auch dann richtig, ne, wenn du was machst, ne?
Das ist Sponk, ne, der bringt einen dazu, seine schräge Seite rauszulassen. also doof, Minus mal Minus. Ist dann der Schiffluss.
Hoffentlich. Okay. Boah, weißt du, was mir letztens passiert ist? Also, das heißt letztens, jetzt letzten Freitag. Kennst du das, wenn du, bist du in so einer Phase, wo du einfach Bock hast, so Konzerte und Events zu besuchen, ne? Und du kaufst dir halt wie so ein Geisteskranker für irgendwelche Eventskarten. Und am Freitagabend, wir sitzen beide zu Hause im Garten, sagt die Claudia, ich habe hier gerade eine Benachrichtigung gekriegt. Ich so, was denn? Ja, wir haben in Dienstlaken gerade ein Konzert, wir haben die Karten, aber da war das schon eine Stunde dran, ne? War irgendwie Dark Tenor hieß das oder so, fand ich irgendwie cool, habe ich mir angeguckt und ich wusste gar nicht mehr, dass ich die Karte gekauft habe, da war ich so sauer, ne? Dass ich das vergessen habe. Ist ja sowas auch schon mal passiert, dass du irgendwas vergessen hast, du hast ein Event, das kaufst du und dann gehst du da nicht hin?
Ja, das ist schon passiert. Also ich habe die größte Angst für mich ist, dass ich irgendwie 7 Stunden vorm Rechner sitze, kann eine Coldplay-Karte in Frankfurt schießen und das vergesse ich. Das ist so, da werde ich manchmal nachts wach. So, dass das jetzt so eine Coverband irgendwo ist oder so,
Underground-Künstler,
also Mother, ich habe die Motherfunker jetzt gesehen, kennst du das? Ist so eine Gruppe.
Nicht Motherfucker, Motherfunker.
Motherfunker, ne? Die gehen viral, die haben 1,8 Millionen Dingsbums oder so. Die haben also einen Schalke-Song gemacht, weil die auch so bosnische Wurzeln haben und
okay.
So weiter. Und das Ding geht auf Instagram steil und da hat mein Neffe mich angehört und gesagt so, ey, denk dran, nächste Woche Donnerstag sind die in der 2 bei Anna Rüttenscheider. Und wir haben wirklich so, wie wir beide uns jetzt gegenüber, so haben wir die Leadsängerin quasi, die haben einfach die Tür losgemacht und die hat dann rausgesungen auf die Rüben.
Ja, cool.
500, 400 Leute davor, ey, das war chaotisch, ne? Das hätte ich fast vergessen. Weil ich schon wieder einen anderen Plan hatte
und
so weiter und plötzlich, ne, so.
Du hast ja mehr zu tun jetzt im Ruhestand als vorher, ne? Vorher wusstest du, du musst aufstehen und gehst arbeiten, gehst nach Hause. Jetzt hast du mittlerweile 28 gleichzeitige Projekte, ne?
Ja.
Und macht dir ja auch Spaß. Aber ist das nicht manchmal auch schwierig, dann sich nicht hundertprozentig auf eine Sache konzentrieren zu können? Oder kannst du dich immer auf alles hundertprozentig konzentrieren?
Nein, ich mache das schon gerne, dass ich mich auf eine Sache konzentriere, ne, und versuche über Zettelchen immer schon nicht aus dem Auge zu verlieren, was noch alles so ansteht. Okay. Ich habe auch einen Online-Kalender im Handy und
Organisation ist alles.
Küchendingsbums oder so. Ich mache halt immer gerne auch neue Sachen und da steige ich auch immer rein, weil mich das fasziniert. Sachen, die ich noch nie gesehen oder kenne oder so, die machen mich wirklich wild. Ne? Und diese Motherfunker zum Beispiel, ne? die habe ich jetzt auch zweimal auf Instagram gesehen. Die machen dann auch so einen Schalke-Song. Ne? Die brüllen dann auch immer ganz laut, I-Demo, das ist so serbisch und heißt so, let's go. Ne? Und
okay.
Die klampfen mit 5, 6 Leuten da rum und sie singt dann vorne schwerst tätowiert und da sieht alles irgendwie so richtig handgemachte Musik aus, so funky. Ey, total geil.
Muss ich mir mal anhören.
Hätte ich gerne zu Grubennacht.
Ah.
Hätte ich, muss man mit Jojo sprechen oder so.
muss man machen.
Und da merkst du dann eben, ja, wenn du da jetzt sagst, oh, eigentlich muss ich donnerstags noch in Malakoff-Turm und dann muss ich eigentlich mit meiner Schwester mal machen und so weiter.
Scheiße.
Die zwei Bahn, ne? Und dahin und dann und noch so. Ich komme auf die letzte Minute dahin.
Kannst du nicht auch noch Laufenden gebrauchen? Bei Facebook hat nämlich jemand, die wollte 10 Laufenten loswerden. Die sind alle Eigenschaften, munter, gesund, futterfest und fleißige Helfer gegen Nacktschnecken. Mhm. Die wünschen sich natürlich ein Zuhause mit ausreichend Auslaufgrün und Zugang zu einer Bademöglichkeit.
Ich kann nur ausdrücklich warnen. Die scheißen alles voll. Da kannst du mit dem Schlauch hinterher rennen. Ja, die hauen sich wirklich diese Nacktschnecken weg. Wir hatten mal Befall, wir haben darüber nachgedacht und dann hatten wir auch zwei. Ja, haben wir. Weil Oma hat die immer eingesammelt und hat die auf die Straße geschmissen, damit der Bus da drüber fährt.
Mein Gott.
So, dann hat er gesagt, das ist besser als Gift. Das Gift ist ein Tauchnix.
Also die Schnecken, nicht die Enten.
Die Schnecken.
Ja, geil, aber gut, ich würde Laufenten. Laufenten heißt das so viel, können die nicht fliegen?
Oder? Ich weiß, dass man zum Beispiel, also die, wie heißen aber diese Viecher, die im Bochumer Zoo stehen, diese Flamingos, da gibt es auch noch andere. Da wird an einer Seite immer eine Leitfeder weggeknipst oder
dann
so.
Fliegen, ne?
Die können nur im Kreis fliegen, dann lassen sie lieber bleiben. Und ich weiß nicht, ob sie den Laufenten die auch irgendwie so eine Leitfeder hinten weggemacht haben, damit er ein bisschen unruhig wird in der Luft.
Ja, die kommen immer wieder an, wenn die nur im Kreis fliegen. Dann
ist ja, die Farbe zum Beispiel von diesen Flamingos, die wird auch beeindruckt. Die kriegen Krebse,
Futter, ne?
Die kriegen Krebse oder die Schalen zu futtern. Ne? Und da sind Chinin oder irgendwie so Umröter drin. Und Nitrat oder
Nitrit. Sonst werden die wahrscheinlich einfach nur weiß, ne?
Dann sind die einfach scheiß weiß. Dann sagst du, was soll das denn? Da waren wir die Biester da.
Mein Flamingo muss rosa sein. Darauf lege ich.
Es gab hier einen in Ebel, ne? Der war kriegsversehrt, der hatte nur ein Bein. Dann nannte den Flamingo von Ebel. Ne? Da hatte abends immer eine Kneipe.
Der Flamingo von Ebel. Ja, auch nicht schlecht. Ja. Aber wir müssen jetzt auch mal wieder die dunkle Seite von Bottrop beleuchten. Ne? Wir haben ja auch wieder True Crime am Start. Bartenbrock Tankstelle, hast du das gelesen? Wo der Typ da die Verkäuferin abgelenkt hat, Kippen geklaut hat. Und dann ist aber die Verkäuferin, die hat nicht zurückgezuckt und ist wohl über die Theke gejumpt, auf den drauf, wollte Handgemenge, leicht verletzt worden. Der ist dann wohl entkommen. Aber Tankstellenüberfälle sind ja mittlerweile so ein gängiges Ding, was immer passiert. Ne?
Das war immer schon so.
Ich
war mal vor 40 Jahren beim Otschin im Kampfraum, da im Dojo.
Ah, ja.
Und da hatte ich Kumpels, die waren bei der Kriminalpolizei. Schwerer Raub und so weiter. Mhm. Also wenn einer mit einer Knarre irgendwo reingeht, ist das schon.
Ja, ist schon schwerer Raub.
Ist schon schwerer Raub. Also jetzt einfach was klauen oder so, ist eine Sache. Aber
also wenn Snickers wegnimmst nicht, aber mit Knarre ist das was anderes.
So, da war jeden Monat war irgendwas hier in der Umgebung, Gladbeck oder so, mit einer Tankstelle. Immer schon. Noch also, bevor da richtig Snickers
also,
gab. Das war immer schon.
Da hieß Twix noch Reiter.
Ja. Das ist nur so alte Männer wie ich eigentlich, aber genauso ist das.
Genau so. ABC Schuhmarkt, sagt ihr auch was?
Ja, natürlich. Da waren wir teilweise sogar früher, gerade als das Kind klein
war. Ja klar, Elefantschuhe und so was. Also was. Oder Salamanderschuhe auch noch. Boah. Kennst du noch Lurchi?
Natürlich. Ich war mit 7, sind wir hier hingezogen. Ne, kam aus Essen-Krai, 70 hierhin. Das erste, was ich in Bottrop gesehen habe, war Lurchi. Wir sind da rein, ich kriegte Schuhe, genau, dann roch da auch irgendwie ganz merkwürdig und dann kriegte ich da Lurchi-Buck.
Boah. Weil Lurchi war richtig, viele kennen den gar nicht, da ist ja dieser Salamander, der Feuer, und dann gibt's da noch die Unke, der Unkerich ist dabei, die Maus und so, der Igel und was weiß ich was.
Die waren genauso hässlich, wie sie in Wirklichkeit sind, die waren nichts mit Disney oder schön, die Tiere waren alle hässlich.
Weißt du, der Unke hatte eine Mütze auf, glaube ich.
Sah aus wie der Fördner auf Brustpapier.
Genau. So, komm. Wir kommen einmal aus dem Lachen nicht raus, aber wir kommen trotzdem einmal zum Bottrop-Fakt der Woche. Und heute geht's in den Traumlandpark. Hm. Der Traumlandpark. Wenn man heute nämlich durch den Moviepark in Kirchhellen läuft und die Achterbahn und die ganzen Filmkulissen sieht, dann weiß man gar nicht, dass das sehr, sehr, sehr viel früher angefangen hat, nämlich 67 am 7. Juli, damals als für 20 Pfennig da noch ein paar Holzhütten und ein Rotkäppchen Märchenwald stand, der Kirchhellener Märchenwald war da nämlich in Feldhausen und das war wirklich nicht mehr als Hänsel und Gretel, Rotkäppchen und der böse Wolf und vielleicht der Froschkönig. Man konnte 20 Pfennig da reinwerfen und dann ging es los. Das war schon ein Highlight. Aber dann irgendwann 1976 wurde der Märchenwald an Ida und Hans Rosenberg verkauft. Und Hans Rosenberg, der war nicht nur irgendein Geschäftsmann, der Mann war Artist und Dompteur. Und die hatten große, große Vision. Nämlich die Vision, den Märchenwald ein wenig anders zu gestalten, eine ganz andere Nummer draus zu machen. Und dann haben die am 19. Mai 1977 den Traumlandpark eröffnet. Der Traumlandpark wurde eröffnet sogar mit der Schlagersängerin, ich kenne sie nicht, Lena Valaitis.
Ja, natürlich.
Kennst du?
Die war hübsch.
Ja, die war hübsch. Ja, dann kennst du die. Die hat den eröffnet. Also. Und der Park war Europas größtes Dinosaurier-Freilichtmuseum mit lebensgroßen Dinos, ja, mit Looping-Achterbahn, Superspirale, 28 Meter hoher Fallschirmturm und diesem hochmodernen 180-Grad-Kino, was es da gab.
Ja, oh, da war ich drin.
Streichelzoo, aber was richtig geil war, war erstmal das große Herz, das begehbare Herz, das größte Herz in Europa. Und was ich nicht wusste ist, dass dort eine Straßenbahn fuhr, eine Museumsstraßenbahn der Festischen. Die wurde 1921, ist die gebaut worden damals und die fuhr da noch durch den Park. Das wusste ich gar nicht, dass das...
Nein.
Und der Traum vom Traumland wurde aber irgendwann viel zu teuer und irgendwann gingen die Schulden bis 22 Millionen D-Mark hoch. Boah. Und 1986 musste man das neue Traumland ein bisschen erweitern und dann war das große Problem, die Kosten stiegen an. Ja, und dann wurde 91 wurde Schluss gemacht, dann kam 92 Bavaria Filmpark, der war aber auch nur bis 94 da und dann kam halt Warner Brothers Movie World und jetzt heute halt der Moviepark Germany seit 2005. Aber wir hatten mit dem Traumlandpark eine richtig, richtig geile Location, angefangen mit dem Kirchhellener Märchenwald. Und du warst im Traumlandpark auch früher, oder nicht?
Ja, gut, 70 hin, ne? Damals war so, wenn du in Fuhlenbrock-Wald gewohnt hast, hast du im Wald gespielt. Und hast
das
auch im Wald Fußball gespielt. Da hattest du gar keine...
Da gab's auch Dinosaurier.
Ja, so ungefähr. Zumindest Feuersalamander.
Die gab's.
In echt und so weiter. Ne? An den Bahnstrecken, in den ganzen...
Ey, warst du auch immer unter eine Bahn und hast da so Stichlinge gefangen und Salamander
und Molche
und so,
ja,
ne?
Ja, natürlich. Unter Tage gab's so Explosionssperren, das waren so Behälter, ne? Die, da gingen vielleicht 60, 70 Liter rein. Die haben wir dann auf dem Zechenplatz geklaut.
Nach Hause. Dann klappt er die geklaut.
Ja, und dann haben wir da Moosstücke und so und dann Wasser reingefüllt und dann hast du da die ganzen Biester, die hast du dann von den Bahntrassen da rein. Die haben alle, oh, im Garne, da war nur ein Geschrei und so.
Aber ganz ehrlich, das ist doch schöner, so was, wenn du mit deinen Kumpels unten an der Gleise warst, wieder irgendeinen Scheiß gebaut hast, hast irgendwelche Molche gefangen, als heute den ganzen Tag drin zu sitzen und als Strafe zu haben, geh mal wieder raus.
Ja, also als wir den Feuersalamander da zum Beispiel gefunden haben, das war mitten auf dem Platz, wo heute der Weihbischof steht, wenn dann die Prozession losgeht. Mhm. Da war so ein Deckel am Fußballplatz, die konntest du losmachen, da war so ein Abwasserding drin.
Okay.
Und da unten waren die drin. Und da haben wir gedacht, da haben wir noch Gummihandschuhe geklaut, ne, bei irgendeinem Vater aus dem Keller.
Ich hab doch nur geklaut, ne?
Ja, wir haben das alles organisiert, hieß das. Ne? So, ja. Organisiert. Dann überfragt, wo sind meine Gummihandschuhe? Keine Ahnung. Ne? So. Und weil alle Angst hatten, den Feuer anzufassen, weil sie alle dachten, der brennt zwar, ne? Aber das brennt vielleicht an der Haut.
Hätte ja sein können.
Hätte ja sein können. Also man, nichts mit googeln oder so, du musst es
ein Vorsicht
ja, ist besser.
Besser als Nachsicht. So, ne?
So hast du dann da agiert. Ne? Dann hattest du dann, jeder durfte den Reihum mal haben. Ne? Irgendwann war dann natürlich auch weg oder tot, aber ja,
wieder zu gehen. Tot gepflegt. Ja, gut. Es ist ja so, dass es ist ja heute zum Glück regnerisch. Mhm. Endlich mal wieder. Auch wenn viele Leute sagen, scheiße, Regen, ne? Aber wir brauchen ja Regen. Und die Zahl der Woche ist 6, weil, ey, die Bäue. Der tiefste Wasserstand seit der Renaturierung 2023, der Pegelstand 6 Zentimeter an einigen Stellen. 6 Zentimeter. Und die Bäue, die kann sogar trocken fallen. Das geht. Die Emscher im Gegensatz dazu nicht, weil die ja aus den ganzen großen Kläranlagen von Bottrop und Dortmund, Dienstlaken und so, wird die mit Wasser gespeist. Aber dass die Bäue so niedrigen Stand hat, das ist Rekord. Ne? Das ist auch gar nicht so ungefährlich. Ich glaube, weiß ich nicht, Rotbach, Vosselbach, gibt's die alle gerade nicht mehr, oder?
Doch, gibt es, aber das ist teilweise wirklich nur noch Pfütze, die über so ein paar lose Steine hinweg.
Ist so, ne?
Gluckert, ja. Das, was wirklich richtig kritisch ist, wovon die meisten gar nicht so richtig mitbekommen, das Grubenwasser, das langsam ansteigt, ne? Das ist jetzt auf 1000 Meter ungefähr hoch. Mhm. Wenn das auf 750 Meter hoch ist, wird das abgepumpt und in Dienstlaken und Förde hochgeholt. dann kommt das in Abklingbecken, damit das die Temperatur verliert.
Ja.
So, und dann wird das in den Rhein gegeben. Und aktuell darf kein Grubenwasser in den Rhein, weil der Salzgehalt so hoch ist von dem Grubenwasser.
Ah.
Und bei dem Niedrigwasser, jetzt stell dir vor.
Ist ja nachher ein Salzwasser.
Wir haben in 7 oder 8 Jahren kannst du mit dem Wasser nirgendwo hin. Du kannst mit dem Wasser nirgendwo hin. Wir reden über 80 Millionen Kubikmeter, die dann auftauchen.
Aber Salzwasser ist das.
Das ist salziger. Das kannst du, wenn das im Verhältnis von 1
Pipeline
zu 100 ist.
Pipeline Aurich vielleicht irgendwie in der Nordsee.
Entsalzungsanlage, wie auch immer. Da muss man sich was einfallen lassen. Also jetzt darf im Moment kein Grubenwasser in den Rhein, weil der Rhein zu niedrig ist. Dann ist das Mischungsverhältnis.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nicht gut.
Das ist
ja
dramatisch.
Die haben ja sogar schon eine Seite gesperrt vom Rhein, glaube ich.
Ja,
haben wir ja letzte Woche schon gesagt, LKW-Verkehr ist am Sonntag jetzt sogar erlaubt, weil die kriegen die ganzen Güter nicht mehr von A nach B.
Ja.
Gut, über die Bahn brauchen wir nicht reden. Die versucht das Beste, aber da fallen ja dauernd irgendwelche Züge aus und ich weiß gar nicht, was die alles immer für eine Kacke haben. Wenn ich irgendwas lese, ich sage immer nur, Deutsche Bahn, da schon wieder ein Zug kaputt, da geht nicht, das Gleis, haben die wieder irgendwelche Gleise geklaut oder irgendwelche Schilder. Ich habe keine Ahnung, das ist echt, echt richtig, richtig schlimm, aber ja gut, aber wir haben wirklich den trockensten Juni, Juli gehabt.
Aller Zeiten.
Ne? Also ich habe auch nicht meinen Garten gewässert, muss ich wirklich sagen. Also nicht, weil ich faul bin, bin ich auch, muss ich zugeben. Ja. Aber ich will jetzt nicht unnötig jeden Abend hunderte von Litern Wasser einfach rauskloppen.
Ja. Bei Miele hatte ich eine Ökotrophologin als Kollegin. Ne? Das ist schon eine Qual.
Ökotrophologin,
ne? Die wissen alles. Ne? Boah. Und dann habe ich dann irgendwie gesagt, ich hätte diesmal nicht gesprengt, also nicht so, als wieder so trocken war, hat sie auch so gesagt,
das braucht man auch nicht, das ist ein Savannengewächs. Wenn es kein Wasser kriegt, dann werden die Wurzeln länger fürs nächste Mal.
So also, hat die geredet?
Ja, so ungefähr. Die hatte so einen leichten Nasalen, weil die Brille, die Lesebrille so weit runtergerutscht war.
Ach so, da hat die Nase
zu war. Kerstin, ne? Kerstin konnte einem das genau erklären. Also nicht wässern.
Nein.
Ja, das muss man ja alles wissen. Aber was mir gerade auffällt, ist, das ist mir sowieso schon im Laufe der Zeit, wie wir uns beide kennen, aufgefallen. Ne? Du bist ja wirklich ein sehr belesener Mensch. Ne? Du kennst dich ja in richtig, richtig vielen Sachen aus.
Ich vergesse nichts.
Gibt es auch eine Sache, wo du dich gar nicht auskennst?
Ja, klar. Ja.
Also, soll es geben.
Malen, Kunst.
Malen, Kunst, da ist ein bisschen raus.
Deswegen mache ich auch Graffiti mit Attitude, um die Lücke zu schließen.
Du weißt gerade nur so, wenn man Gelb und Blau mischt, dass dann da irgendwie Grün rauskommt, dann ist so...
Ja, meine Frau ist ja ganz anders unterwegs. Ich mache gerne Fotografie.
Dann ergänzt ihr euch halt gut.
Ja, an vielen Stellen ist das wirklich so. Ne? Ich bin ein bisschen Minus, sie ist ein bisschen Plus. Und zum Schluss, ist cool. Also wir sind richtig happy miteinander. Deswegen halten wir das auch schon seit 30 Jahren verheirateterweise miteinander aus. Davor schon 5 Jahre so. Also das passt.
Mega gut. Ja. So, wir haben heute einen interessanten Gast. Wir haben ja wieder die Bewerbungswochen gehabt. Und Dominik Fecht kommt heute mit einer sehr, sehr geilen Geschichte. Macht im Investmentbereich sehr, sehr viel.
Ja.
Wenn Leute Krypto, ETF oder Börse hören, kriegen die alle schon Stehhaare. Aber heute nehmen wir euch ein bisschen die Angst. Ne?
Ich brauch Tipps. Ich will 5.000 einsetzen, in einem Jahr muss dann eine Mio liegen, so ungefähr.
Solche Tipps holen wir euch jetzt. Wir machen jetzt die Tür auf, lassen den Dominik rein und dann legen wir jetzt hier gleich so richtig los. Und danke schon mal für den ersten Teil, war sehr, sehr lustig.
Freue mich drauf.
So, die Tür ist aufgegangen und unser nächster Gast, der sich bei uns mit einer Mail beworben hat, ist hier. Und zwar einmal der Dominik Fecht, 29 Jahre alt, gebürtiger Gelsenkirchner. Ich habe hier seine ganze Vita stehen, aber die lassen wir Ihnen lieber selber erzählen. Hallo Dominik.
Hallo, vielen Dank erstmal für die Einladung.
Sehr schön, dass du dich beworben hast und ging ja doch relativ schnell, ne?
Ja.
Also, ich fand die Geschichte so cool, dass ich gesagt habe, komm, den müssen wir an den Mikros kriegen.
Ja, ich freue mich schon hier zu sein.
Und es wird keine einseitige Geschichte auf jeden Fall. Ey, Stefan, du hast es ja auch gelesen. Sehr, sehr interessante Vita in einer Kurzfassung natürlich nur geschrieben.
Ne? Ich konnte es ja kaum fassen. Also das darf man schon mal Co-Moderator sein und dann so bei so einem Lieblingsthema. Also ich bin wirklich vor Freude kurz mal ausgerastet.
Siehst du, so mache ich dir immer gerne eine Freude. Ne? Also ich gehe mal ganz schnell durch. Mit 18 duales Studium beim Zoll, da hast du angefangen. Einfach mal beim Zoll. Und anschließend...
Welches Fach hat er gemacht?
Welches Fach war das?
Also das ist eine Mischung aus Wirtschaft und Jura quasi, aber es ist ein eigenes Studium quasi.
Ah, okay. Und dann bist du in der Geldwäscheabteilung gelandet?
Genau, beim Zoll.
Richtig geil.
Das spektakulär.
Da müssen wir auf jeden Fall. Dann raus aus dem Beamtenjob. Du musstest sogar Kohle zahlen, um da rauszukommen.
Genau, 12.000 Euro.
Warum auch immer.
Ja, können wir gleich noch drauf eingehen.
Dann selbstständig, Investment- und Finanzblog, Bücher veröffentlicht, die wir hier sogar mit dem Cover da haben. Ist aber irgendwann mit dem Selbstinvest so ein bisschen in die Hose gegangen, da war das Geld irgendwann alle.
Ja.
Und dann hast du Neustadt in Bottrop versucht oder gemacht und bist seit 3 Jahren jetzt in einem Investment-Coach, ne?
Genau, bei einem Investment-Coach angestellt und macht den ganzen Kundensupport-Bereich.
So
genau.
Börse, Investment, all sowas, ne?
Genau.
Also du bist ein Freak.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, sehr cool. Du bist aus Gelsenkirchen, also Gelsenkirchen ist schon okay, Stefan, oder? Du bist Schalker, ne?
Ja.
Natürlich.
Dann ist Gelsenkirchen aufgewachsen in welchem Stadtteil?
Neustadt, direkt in der Nähe beim Hauptbahnhof.
Oh, Kriegsgebiet.
So ungefähr. Das ist nicht Ückendorf.
Nein, Bismarck oder Ückendorf ist dann noch schlimmer. So, aber
okay. Ja, bist du freiwillig in Bottrop gelandet? Oder wie ist das passiert?
Ja, so ein bisschen. Ich hatte für meinen Job, wo ich dann hier angefangen hatte, vor knapp 3 Jahren, eine Werbeanzeige halt auf Facebook gesehen von meinem Chef damals. Und das hat sich irgendwie spannend angehört. Und da hatte ich mich beworben. Und zu dem Zeitpunkt, das hat mir noch gar nicht gesagt, während der Zeit, wo ich selbstständig war, hatte ich keine feste Wohnung. Das heißt, wir sind noch gereist und unterwegs gewesen und sowas alles.
Weil du auf der Flucht warst wahrscheinlich.
So ungefähr, weil ich auf der Flucht war. Auch im Geldwäschebereich.
Also hast du Redemenge extra Meilen gemacht oder kann man dazu sagen, dass es da gibt es ja immer solche Boni-Meilen und sowas. Hast du sowas wirklich zusammengeflogen?
Nee, so viel bin ich jetzt nicht geflogen. Die meisten Leute, die ja irgendwie so am Reisen sind, verstehen ja darunter eine Woche da, eine Woche dort. Und wir waren eher zum Beispiel, eine Zeit lang waren wir 4 Monate lang halt am Stück in Portugal gewesen. In einem schönen Haus zum Beispiel dort in der Algarve war das sehr schön. Ja, so, und ich habe ja auch während der Zeit gearbeitet. Also es ist jetzt nicht so, als würde man dann nur reisen und alles sich angucken oder so, sondern halt, man wohnt dann halt an einem schönen Ort, aber genau, und deswegen, das ist dann noch ein bisschen was anderes. Und ich hatte mich dann halt hier beworben halt und habe dann halt geguckt, dass ich mir dann halt hier in Bottrop eine schöne Wohnung suche. Genau, wohne direkt in der Innenstadt, in der Hochstraße. Und,
Hochstraße.
Ja, genau. Dann soll ich hier hinlaufen.
Ja, gut. Aber untere Hochstraße oder obere Hochstraße? Wo wohnst du? Eher bei Action oder eher oben bei der Elefantenapotheke?
Da, direkt an der Kirche quasi.
Ach ja. Oh, ja. Das ist die harte Grenze.
Das
ne?
ist die harte Grenze.
Dann gehst du mal bei C&A wahrscheinlich einkaufen, ne?
Ja, so ungefähr.
Und Sportmann direkt unten drunter.
Ja.
Perfekt.
Also direkt daneben. Ich bin quasi da direkt an der Kreuzung da.
Ah, okay. Genau. Sehr schön.
Verrat jetzt mal nicht die Hausnummer.
Nein.
Das war eine Suche, der.
Das passt schon. Was ist denn so dein erster Eindruck von Bottrop gewesen?
Cool. Hat mir gut gefallen, tatsächlich.
Ja?
Ja. Okay. Also, ich finde so ein bisschen von der Art, ich war tatsächlich, bevor ich hier hingezogen bin, noch nie in meinem ganzen Leben in Bottrop gewesen.
Ist so.
So, weil irgendwie, weiß ich nicht, also man macht dann jetzt, also zumindest von mir kann ich das sagen, jetzt nicht so unbedingt einen Ausflug nach Bottrop oder so. Na, auch ein Tetraeder natürlich vorher auch noch nie tatsächlich gesehen.
Hast du noch nicht?
Also jetzt natürlich schon, ist schon ein paar Mal dort gewesen, aber dann davor halt nicht.
Okay.
Also bevor ich hier gewohnt habe, habe ich den halt nicht gesehen.
Ja, mich würde mal interessieren, ob du das alles gar nicht kanntest oder ob man gesagt hat, na Bottrop fährt man besser nicht. Was spricht man denn da so in Gelsenkirchen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube halt einfach, Bottrop ist irgendwie nichts, ich weiß nicht, existiert gefühlt nicht so.
Wir sind nicht Bielefeld, mein Freund. Aber
hast du Gedanken drüber gemacht, einfach irgendwie?
Gut, wenn man Gelsenkirchen hat, hat man wahrscheinlich so mal Recklinghausen und was weiß ich, was man da so als Nachbarstädte hat. Aber naja, Bottrop hat schon sehr viele Attraktionen. Moviepark warst du bestimmt auch.
Tatsächlich noch nicht, aber ich gehe nächsten Monat.
War laber nicht, du warst noch nie Moviepark?
War noch nie Moviepark.
Eloria?
Nee, war ich auch.
Alpin Center?
Und ich bin noch nicht
stehen. Malakasturm?
Malakasturm? Ja, hab ich schon gesehen.
Dann hast du jetzt
Halde Hanil oben auf den... So?
Ja.
Ja, okay.
Also er muss ein Abo haben, Stefan. Er braucht jetzt ein Abo für die Bottas Stadtrundfahrt.
Ja.
Damit wir einmal mit ihm alles durchgehen, ganz in Ruhe. Nächstes Mal gucken wir uns das Rathaus an. Und Stefan, ey, soll ich mal droppen?
Ja.
Stadtrundfahrt, 12.09. Pass auf, wir fahren los. Großes Event bei Beihoff. Dann kriegen wir eine Musical-Vorstellung von der Zweitbesetzung. Dann Rathaus und dann Currywurst-Essen oben im Rosa auf der Dachterrasse.
Scheiße. Ja, da bin ich dabei.
Die ist richtig gut.
Wir werden mich hiermit als Kommunal.
Ja, sehr gerne. Bist du dabei.
Ja.
Okay, und sonst generell, Bottrop, hast dich jetzt mal eingelebt. 3 Jahre bis jetzt da.
Ja.
Und jetzt kommen wir, weil passt zu Bottrop, Geldwäsche. Stefan, was kann man da so für Fragen?
Ich habe mich gleich gefragt, als ich das gelesen habe, mit welcher Klientel hattest du es da zu tun? Sprechen wir über die Mafia, über die russische, die italienische, die Yakuza, was war da angesagt? Wem warst du auf der Spur?
Ja, also vielleicht erstmal zu dem Hintergrund. Bei uns war es halt so, die Behörde, wo ich halt reingekommen bin, die ist relativ neu gegründet worden. Also auf Englisch klingt das richtig geil, das ist die Financial Intelligence Unit, die FIU. So, das klingt irgendwie geiler als Geldwäschebereich. So. Genau, und meine Aufgabe war quasi dort, wir haben quasi Meldungen bekommen von vor allem halt Banken, aber es müssen dann quasi auch Immobilienmakler müssen Sachen melden oder wenn man Autohändler ist oder Schmuckhändler oder sowas alles, die müssen quasi melden, wenn denen irgendwas halt einfach auffällt. So, und genau, und wir haben uns die halt dann dort vor Ort halt einfach angeguckt, haben dann so ein bisschen dann reingeschaut, was das Ganze mit angeht. Das klingt halt sehr viel spektakulärer, als es am Ende ist. Schade. Weil es ist halt, also ich fand meinen Job halt auch von dem, was ich inhaltlich gemacht habe, eigentlich auch ganz in Ordnung so. man stellt sich das so vor, als wenn das diese riesigen Verfahren, diese riesigen Verbrechen und sowas alles, aber die sind immer, das Problem ist halt, die Dinge, die Leute, die halt wirklich organisiert was machen, die sind unfassbar schwer halt einfach zu fassen halt einfach. Und man hat halt viel mit Leuten zu tun, die sich einfach, ich sag mal, sehr dumm anstellen. Also ich nehme einfach so ein Beispiel von jemandem, der hat halt, der denkt sich so, ach, ich betrüge jetzt irgendjemanden auf eBay, ich zock dem jetzt halt irgendwie Geld ab, stelle halt ein iPhone rein, sammle von dem 1.000 Euro ein und lass mir das halt auf mein eigenes Konto überweisen, was auf meinen Namen läuft.
Das ist richtig dämlich.
Also. Das ist richtig dämlich. So, aber man glaubt nicht, wie, also das ist jetzt nicht so, als wäre mir das einmal passiert in den 2 Jahren, wo ich da gewesen bin. Ich hätte das häufiger, solche Sachen, wo du denkst so.
Aber war nicht immer der gleiche, oder?
Nein. Naja, denkt man sich halt auch so irgendwie.
Ja, okay, man muss es schon ein bisschen anspruchsvoller machen, damit es irgendwie funktioniert, ne?
Ja.
Ich habe gedacht, jetzt, du würdest irgendwo zum in den Hafen gerufen, da wird dann irgendwo ein Container aufgemacht und dann sind dann irgendwie 3 Paletten mit 10-Euro-Scheinen voll drin oder so. Und man fragt sich, wo kommt denn?
Also nicht.
Haben wir überhaupt so viele 10-Euro-Scheine in Deutschland? Wo kommen die denn woher? So, ne?
Nee, der Punkt ist ja, bei der Geldwäsche geht es ja halt einfach darum, also zum Beispiel der in Narcos?
Narcos heißt diese, ja, ich weiß, wen du meinst.
Escobar, genau.
Perfekt. Ecuador.
Genau, da war es halt so, der hatte irgendwann so viel Bargeld, halt einfach, weil das ja alles bar abgewickelt worden ist, der hat jeden Monat über 1.000 Dollar für Gummibänder ausgegeben, um die quasi zusammenzumachen, hat die vergraben, das ist verrostet und sowas alles. Ja. Und das ist natürlich so absurd, aber das ist wirklich genau der Punkt. Und das große Problem ist halt einfach, dass wenn du halt dieses ganze Schwarzgeld halt einfach hast, du musst das ja auch irgendwie verwendbar machen. Du musst es ja auch irgendwie nutzen können. So. Und das heißt, du musst halt quasi gucken, wie kannst du das Geld halt wieder in den normalen Wirtschaftskreislauf reinbringen, um damit, keine Ahnung, Miete zu zahlen, um dir ein Auto zu kaufen.
Ja, ja, klar.
Oder halt eine Immobilie.
Du kannst ja nicht mit blutigen Scheinen in so ein Auto ausgehen und
sagen. Ja, ja. Das ist dann halt ein bisschen schwierig. So. Und das ist halt der große Punkt. Und deswegen sagt halt auch, der Gesetzgeber sagt halt, wir müssen es so schwer wie möglich machen, dass Kriminelle ihr Geld, das sie halt verdienen, durch ihre Straftaten halt nutzen können. So. Mhm. Ich sag mal so, wenn man das halt ein bisschen clever anstellt, ich gebe natürlich jetzt keine Tipps, wie man es machen könnte.
Nein.
Wir machen gleich auf.
Wir machen gleich
auf Record, genau. aber die Sache ist halt einfach die so, wenn jemand das halt wirklich darauf anlegt, das wirklich gut zu verschleiern, dann ist das extrem schwierig nachzuverfolgen. Vor allem, wenn ich halt von jemandem, zum Beispiel von der Firma, irgendwelche Unterlagen bekomme und der legt mir halt 4.000 Rechnungen vor. Wie soll ich denn nachverfolgen können? Sind wirklich Waren da geflossen?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ist oder sowas alles? Das heißt, sobald das ein bisschen, weil das ist halt die Sache, wenn jemand halt, was weiß ich, 10 Millionen waschen will, wenn der schon 10 Millionen verdient hat, illegal, dann ist er nicht so blöd wie der eBay-Betrüger, den ich vorhin erwähnt habe, sondern der macht das halt clever, der hat Leute dafür, es gibt ja auch Leute, die machen halt nur Geldwäsche, die lassen sich das bezahlen, dass dann quasi dann, dass die 25-50% von dem Geld behalten dürfen, weil die so viel Geld verdienen, denen ist relativ egal, wie viel die hinterher davon
Hauptsache
behalten
können. Hauptsache es ist
sauber. Hauptsache es ist sauber. Das ist halt einfach die Sache.
Völlig verrückt, das sind Dimensionen.
Ja, also ich weiß, mein Schwager war Steuerfahnder, ne? Der hat dann auch in der Theke gesessen und hat dann geguckt, erstmal sind alles, was auf der Rechnung ist, also was
Beleg oder was?
Speisekarte steht. Ist das auch da oben drin oder gibt's da mehr?
Ah.
Also hast du 20 Schnapssorten, da oben stehen 30.
Ah, ich verstehe.
Wird das beim Spülen, wie viel Wasser bleibt da drin? Wird da trocken gemacht, das Glas oder so?
Ja, aber das ist schon sehr pedantisch.
Ja, und dann wird da auch gemessen, wie viele Schnäpse gehen denn da samstags morgens raus.
Mit dem Klicker.
Und so weiter. Mit dem Klicker, klack, klack, klack. Klack. Ja. So, das hat dann schon Dimensionen, wenn die einen auf dem Kicker haben, da geht's mal richtig ab, ne?
Aber Geldwäsche im großen Stil, aber du hast das gemacht, hast da gearbeitet eine gewisse Zeit und hast dann irgendwann gedacht, boah, so ein sicherer Beamtenjob, mit dem ich jetzt eigentlich glücklich werden könnte, der bockt mir irgendwie nicht mehr an, so, ne?
Mhm.
Du hast dich da schon wahrscheinlich mit Börse, mit Aktien und sowas schon im Vorfeld mal beschäftigt, ne?
Ja, definitiv.
So also richtig, du warst immer so ein Nerd, was das angeht, ja, ne?
Also ich habe mit 18 schon angefangen, mich mit dem Thema halt zu beschäftigen. Mich hat das immer total fasziniert und begeistert. Ich hatte auch mal das Studium damals, ist mir so ein bisschen verkauft worden als, das ist so ungefähr Hälfte Wirtschaft, Hälfte Jura. Und dann hat sich dann relativ schnell rausgestellt, nee, das ist so 75% Jura oder 80% Jura und 20% Wirtschaft nur. Ja.
Ah.
So, und ich habe gemerkt, der Jura-Teil ist nicht so mein Fall tatsächlich. Also es ist so, ich will nichts Böses über Juristen sagen, aber du bist halt sehr auf jedes Detail achten. So, wenn etwas 99% korrekt ist, dann ist es trotzdem falsch. So, und ich suche den Fehler, so, das ist nach Motto, da kann jemand wirklich 10 Seiten richtig tollen Antrag ausgefüllt haben, alles korrekt gemacht haben, der hat die Unterschrift vergessen, komplett rechtswidrig halt. Das
ja,
ist halt
gut.
So.
Ja,
es ist halt so ein Schwarz-Weiß.
Für einen jungen Menschen, der noch dabei ist, sich zu entwickeln und auch mal ein bisschen Freiraum braucht, ist das aber scheiße.
Ja.
Ich verstehe, was du meinst. In Finnischen gibt es ein Wort, das hatten wir letzte Mal, das wird übersetzt eigentlich als Korinthenkacker, das wird wörtlich übersetzt, im Finnischen ist das ein Kommaficker. heißt der, ist so. Und der genau auf solche Sachen achtet, dass jedes Komma gleich ist, dass jedes alles richtig ist und dann darauf hattest du halt keinen Bock. Ja, ja. Aber warum musstest du 12.000 Euro bezahlen und wie weh tat eigentlich die Überweisung?
Ja, also der Punkt war halt einfach der, ich habe dann halt versucht herauszufinden, wie das überhaupt abläuft, wenn ich kündige, weil normalerweise zum einen, es gibt halt niemanden eine Beamtenstelle auf, also fast niemand.
Nee.
So, und halt erst recht nicht in den ersten Jahren. Bei mir war es halt so, ich hatte mich vor dem Studium dafür verpflichtet, mindestens für 5 Jahre nach dem Studium noch beim Zoll zu bleiben.
Ah.
So. Und wenn ich kürzer bleibe, muss ich halt einen Teil von dem Geld, was ich während dem Studium bekommen habe, also ich habe während dem Studium schon
gut, das
ungefähr 1.000 Euro pro Monat bekommen, dann muss ich etwas zurückzahlen. Und das ist halt der spannende Punkt wieder, der Staat macht seine eigenen Regeln. In der freien Wirtschaft ist das komplett verboten, also darf das in einen dualen Studienvertrag, darfst du so eine Regelung gar nicht reinschreiben, okay. Ist vom Gesetz. Obersten Gericht, ist quasi entschieden worden, dass das illegal ist, aber der Staat macht da halt, das sind halt seine Leute, da darf man das halt machen. Ja, und dann war halt erstmal die Frage, wie viel muss ich überhaupt zurückzahlen? Und
da warst du schon in Schwitzen gekommen wahrscheinlich.
Ja, also der Punkt war, dass bei mir mit Investments und sowas das alles relativ gut funktioniert hat. Also ich hatte das Geld halt auch dafür, um dann halt zu kündigen und auch einen Puffer für die Selbstständigkeit. Das hätte ich jetzt auch niemals gemacht. So, aber
also schon durch eigene Anlagetätigkeiten während der gesamte gesparte Geld von den Eltern und so, was man so als Geschenke bekommen hat, alles investiert in Dinge und die hatten dann schon ihren Ertrag gemacht.
Ja. Oh. Ja, genau. Also zum Beispiel, war auch wahrscheinlich viel Glück dabei, aber ich war zum Beispiel sehr früh in Tesla investiert. Das war so, heute steht die bei, also ich habe die leider nicht mehr, die Aktien heute, so, aber die standen, also heute stehen die ungefähr bei so ungefähr 300, 400 Dollar, ich weiß jetzt nicht, den aktuellen Kurs, irgendwo so in der Richtung. Und ich habe die so bei 15 Dollar damals gekauft.
Ah.
So, und ich habe verschiedene Gründe, die dazu geführt haben, dann das Geld wieder rauszunehmen, aber ich habe auch relativ früh in Krypto investiert, das hat auch ganz gut funktioniert, hatte ich auch Glück mit dem Timing her.
Ja, das ist natürlich echt das Geilste, weil Bitcoin ja wirklich, wenn du Krypto sagst, ist für mich immer direkt so, Bitcoin. Es gibt ja tausende von Kryptowährungen, ne? Aber ja. Das ist ja, gibt's ja diese Geschichten, weil früher Bitcoin ja wirklich 1 Cent, 2 Cent, keine Ahnung.
Ja, und so früh war ich nicht dabei.
Nein, aber ich meine nur, dass so Leute ihre alten Rechner noch haben, wo irgendwie 130 Bitcoins drauf waren, weil sie die mal irgendwo geschürft haben oder gekauft haben und diese Rechner dann einfach nicht mehr am Start sind, Festplatten kaputt oder wie auch immer. Ja. Aber so früh warst du jetzt nicht dabei. Nee. Aber haben denn nicht deine Familie, hat die nicht gesagt, pass mal auf, du gibst jetzt einen Beamtenjob, hast du einen am Helm, Alter? Haben deine Eltern nicht gesagt,
bist
du?
Überhaupt nicht.
Nein?
Nee. Mein Vater ist immer selbstständig gewesen. So das ganze Leben, wo ich halt das mitbekommen habe. So, der ist halt Journalist, also Technik-Journalist. Der schreibt halt so für Fachzeitschriften über Lasertechnik, über Werkzeugmaschinen und wirklich so in der Tiefe so dieses Fertigungsverfahren mit dem verglichen. Also sowas, was kein normaler Mensch liest, sondern halt nur Leute, die sich tagtäglich mit diesen Sachen halt beschäftigen.
Okay, also so richtig, so Tunnelblick.
Ja, genau. Und mein Vater hat halt immer gesagt, wenn du etwas hast, was du gerne machst, wirst du immer einen Weg finden, damit Geld zu verdienen.
Mega gut.
Ja, und meine Eltern haben mich zu 100% unterstützt, weil die haben gemerkt, dass ich halt nicht happy bin. Gab viele Punkte, weswegen ich dann sehr unzufrieden war halt in der Behörde. Und das war am Ende so, ich konnte halt nicht mehr wirklich ruhig nachts schlafen. Dann habe ich immer gedacht so, boah, das bringt das halt einfach.
Aber du bist 29 und so eine Entscheidung zu treffen, Stefan, ist natürlich auch eine große Verantwortung, ne?
Ja. Vor allem, dazu kommt ja auch noch, das war bei mir, ich habe meine Kündigung Mai 2020 eingereicht, also gerade wo Corona angefangen hat. So, wo die meisten Leute genau das Gegenteil von dem gemacht hat, was ich gemacht habe.
6 Wochen Lockdown und der Dominik haut den Sack alles.
Ja, so ungefähr. Also Juni war mein letzter Monat beim Zoll, Juni 2020.
Juni 2020, ja. Krass. Und dann ist am 1.11. gab es den langen Lockdown 2020, ne?
Mhm.
Also da hast du natürlich genau zur richtigen Zeit aufgehört. Aber naja, okay. Ja, aber wie gesagt, Chapeau. Stefan, was sagst du?
Ja, ich habe immer Respekt vor Leuten, die irgendwann im dunklen Wald die Taschenlampe hochnehmen und gucken, wo bin ich eigentlich? Wo war das Loch, wo ich eigentlich mal in meinem Leben raus wollte? Ne? Und sich da neu orientieren und sagen, ich muss einen anderen Weg einsteigen. Habe ich größten Respekt vor, das können die wenigsten.
Mhm. Wow. Ja, vor allem mit so einem Risiko. Ne? Du hast ja dann gesagt, okay, ja. Du hast dich mit Börse, mit Invest, mit Aktien und sowas schon immer beschäftigt. Hast da auch dein Auskommen schon gehabt. Da müssen wir gleich nochmal in die Tiefe gehen. Da wird der Stefan aber mehr machen als ich, weil ich habe davon überhaupt gar keine Ahnung.
Ja, ich frage mich an der Stelle immer, wenn man so jung ist, hat man da Geduld?
Was meinst du mit Geduld?
Kann man zum Beispiel hingehen, jetzt sagst du, ich habe Tesla gekauft, aber ich habe die ja nicht mehr. Natürlich gibt es verschiedene Gründe, warum dann Dinge so sind. Aber es ist ja so, dass die reichsten Menschen mit Aktien, die sind, ne, das sind Witwen, die machen da gar nichts mit. Ne? Da liegt da 30 Jahre rum und die haben eine Geduld, die ihnen von außen auch angetragen ist. Die haben keine Ahnung, lassen lieber die Finger davon. So, ist das geschäftszuträglich? Sagt man den Leuten, kauf jetzt was und lass das einfach 30 Jahre liegen. Ist das so im Wesen des Brokers?
So ungefähr. Also es gibt eine Untersuchung aus den USA von einem der größten Broker dort. Und die haben quasi untersucht, welche Depots die besten Renditen machen. So, und die haben halt mehrere Millionen Leute quasi untersucht mit ganz vielen verschiedenen, ganz unterschiedlichen Ansätzen und sowas alles. Und die haben halt herausgefunden, die Leute, die sich nicht einloggen, haben die besten Renditen tatsächlich. So.
Ja,
und das, ist eine Sache, die ist.
Die Folge heißt bitte nicht einloggen.
Ja, so ungefähr, aber das ist halt extrem kontraintuitiv, weil in den allermeisten Lebensbereichen ist es so, wenn ich mehr mache, kommt was Besseres bei raus.
So.
Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, ich will fitter werden, mehr Fitnessstudio ist besser als weniger Fitnessstudio.
Ja, ja, stimmt.
Wenn ich irgendwie was lernen will, eine Sprache, mehr Sprachen lernen hilft mehr, werde ich besser und sowas. Also es ist eigentlich in fast jedem Lebensbereich so, je mehr ich mache, je mehr Einsatz ich bringe, desto besser ist das Ergebnis, was am Ende rauskommt. Und ich sag mal so, im Investmentbereich gilt das teilweise schon, teilweise nicht. Also wenn man natürlich komplett ahnungslos, also wir haben manchmal Kunden, die bei uns reinkommen und ich gucke über deren Portfolio und denke mir so, oh mein Gott, Katastrophe, was die gekauft haben, so ungefähr. Da funktioniert das natürlich nicht so, aber ich sag mal, wenn man weiß, was man tut, dann geht's nicht darum, fünfmal im Jahr umzuschichten, dann da zu kaufen, da zu verkaufen, dann andauernd Steuern zu zahlen, sowas alles. Also.
Ah, du gibst dann die Komplettmaschine. Du machst jetzt einmal so eine Aufstellung, wenn jemand zu dir kommt und sagst, okay, das war jetzt alles ein bisschen kacke, die Biene-Meier-Aktie ist wieder abgerutscht, mach mal dat, dat und dat, lass das so und so viele Jahre da liegen, dann um Steuern zu sparen, kann man das so machen, das. Also du gibst halt Komplettpaket, wenn einer sagt, ich habe hier, was weiß ich, 5.000 Euro. Dann hilfst du dem, die so zu investieren, dass der in 20 Jahren 50.000 Euro.
Ja, nicht ganz. Also im Finanzbereich ist ganz wichtig.
Ich habe gerade 5.000. Ich wollte, ne, ich habe
ja Vermögensberatung im klassischen Sinne.
Ja, der Punkt ist halt einfach der, was wir halt einfach bewusst machen. Wir haben halt staatlich zertifizierte Ausbildung, wo die Leute halt lernen können, wie das Ganze geht. Wo wir aber ganz bewusst sagen, wir bringen den Leuten die Methode bei und dann können sie halt eigenständig halt die Entscheidung treffen, was sie machen.
Ach so.
So, das heißt, ein ganz anderer Ansatz von der Art und Weise
also
her.
Also du machst das nicht für den, sondern du bist kein Broker sozusagen.
Nee, wir sind kein Broker, wir sind kein Anlageberater, wir sind kein Vermögensverwalter.
Ja, was seid ihr denn?
So, sondern wir bieten Börsenausbildung an. Das heißt, wir sind ein Weiterbildungsunternehmen, was das Ganze angeht.
Aha, also wenn man zu euch kommt und dann im besten Fall immer zugehört hat, nicht wie du in der letzten Reihe in meiner Schule, Stefan, ne?
Ja,
also,
ja.
Dann hat man nachher drauf, dann kann man was mit den ganzen Begrifflichkeiten anfangen und kann selber seinen Weg dann gehen. Okay.
Genau. Also wir haben, das heißt, zwei Sachen, die man quasi machen kann. Einmal kann man bei uns lernen, wie man Aktien investiert, das ist der erste Part. Und dann etwas, das ist ein bisschen nischiger, wie man mit Optionen handelt. Das ist dann nochmal tiefgehender. Und dann geht's noch einen Schritt weiter, wenn man dann noch weiter gehen will, dass man dann...
Ja, Leerverkäufe und so.
Ja, das kann man auch machen. Das kann man auch machen, wenn man dann wirklich fit ist, was das Ganze angeht. Aber was wir halt auch machen, wir haben zum Beispiel auch eine Software entwickelt, da kann man dann Sachen einstellen und die handelt dann automatisiert Optionen. Das ist dann auch nochmal tiefgehender.
Krass.
Ja. Und das gibt's halt auch im Bottrop, ne? Also wir sitzen halt wirklich im Bottrop.
Sehr gut.
Ja, ich habe 2008 ja miterlebt, ganz bewusst, ne? Ganz bewusst. Und dann, da war ja diese große Finanzkrise, ne? Die Deutsche Bank im großen Teil ja ausgelöst hat, also weltweit, ne? Und da gibt es diesen tollen Film The Big Short.
Das ist ein Megafilm.
Den habe ich 7 oder 8 Mal schon geguckt. Und ich bin alle 2, 3 Jahre gucke ich da wieder drauf und denke so, wow, so funktioniert das. Und da gibt es ja diese Stellen, wo dann jemand hingeht und rechnet das aus, dass es zur Katastrophe kommen muss. Mhm. Und der geht dann hin und sagt dann irgend so einem Bankmenschen, ich brauche mal ein Produkt und dann wird das kreiert. Mhm. Also es wird geschaffen und das ist ja ein Derivat im Prinzip. Ne?
Ja,
also,
genau.
Also etwas, was nicht, ich kaufe einen Anteil vom Unternehmen, dann kriege ich den Unternehmensgewinn als Dividende in Teilen ausgezahlt, sondern ich kann jetzt auf Preise, auf Zeiten, auf alles, auf Verfall, auf Wachstum mit Hebeln, kann ich rumgeistern und unfassbares Geld verdienen und verlieren.
Und verlieren, das ist immer der große Punkt, warum das viele eben nicht machen. Ich meine, viele Leute glauben, also wenn man so Börse im Kopf hat, ich naiverweise natürlich auch bis zum gewissen Grad, ne, wenn ich heute eine Aktie kaufe, die ist, weiß ich nicht, $10 wert und dann entwickelt die gerade über Nacht den KI-Clou schlechthin und die ist dann über Nacht $100 wert.
Davon träumen wir doch.
Ist sowas möglich?
Möglich schon, aber eher unwahrscheinlich.
Eher unwahrscheinlich.
Ja, muss man schon sehr viel Glück haben, weil der Punkt ist ja auch, man kann ja auch theoretisch mit der Analyse richtig liegen, dann ist nur die Frage, hat man das Timing richtig? Weil die Sache ist halt einfach die, dann kannst du ja, du hast irgendeine Aktie zum Beispiel, es gab ja auch die Leute bei Wirecard, die gesagt haben, ey, das ist halt Betrug und sowas alles. Die haben das mehrere Jahre, haben die Aktie geschortet. Die haben immer gesagt, das ist Betrug, das ist Schwachsinn, das muss nach unten gehen und sowas alles.
Die zahlen Gebühren für jedes Quartal.
Genau, die haben die ganze Zeit Geld auf den Tisch gelegt und gezahlt. und gezahlt und irgendwann werden die Leute, von denen du das Geld hast, werden ja auch nervös und sagen so, ey, das funktioniert nicht, hört damit auf. Und dann sagst du halt, doch, das funktioniert, wir machen das jetzt weiter. Und
so ist das passiert.
Und das ist halt die Sache, du musst halt dann teilweise in so einer Investmentthese sehr viele Jahre halt einfach festhalten. Und das ist halt die Sache, also zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, heute ist ja relativ klar, dass Tesla so, ich sag mal, einer der wichtigsten Elektroautohersteller auf der ganzen Welt ist und dass am E-Auto-Bereich man nicht mehr dran vorbeikommt.
Ich weiß, was du meinst.
Zu dem Zeitpunkt, wo ich habe damals 2019 investiert, oder 2018 muss das gewesen sein, also sehr früh halt einfach, da ist das nur niedergeschrieben worden und die gehen bald pleite und das ganze Sentiment so war ganz anders von der Art und Weise her. Und dann so einen Treffer halt zu haben, du musst halt komplett konträr sein zu dem, wie es halt alle Leute sehen, richtig liegen. Und dann musst du auch noch daran festhalten, während dir die ganzen Leute sagen, dass das absoluter Schwachsinn ist, dass du dein Geld verdienst.
Ja, diese sagen wir mal, Beharrlichkeit, ne? Dieses überzeugt zu sein, ich hab's begriffen. Das muss eine Selbstsicherheit an dem Punkt haben, die kann man ja gar nicht beschreiben. Bist du auf der Suche nach solchen Dingen? Ich kenne Leute, die suchen nach Penny Stocks. Die suchen diesen einen Wert, der 1 Cent wert ist. Und wenn der braucht ja nur auf 12 Cent hochzugehen. Das ist ja nix. Aber wenn du 1 Million hast von den Dingen, und hast sie für 1.000 Euro gekauft oder für 10.000, okay, dann machst du plötzlich 120.000 da draus. Das braucht nur einen kleinen Ping. Da sind Leute süchtig nach. Das ist ja Zocken auf.
Ja, es ist Zocken. Das hat wenig mehr mit Investieren zu tun, aus meiner Sicht. Ja. Nee. Also bin ich nicht. Also was ich halt spannend finde, wenn ich von Leuten halt angesprochen werde, die, und ich meine das nicht böse, aber die halt gar keinen Plan vom Thema Investment haben, dann, und wenn die mich dann quasi fragen so nach, wie sieht's denn mit zum Beispiel dem oder dem aus, dann ist das immer ein ganz guter Indikator dafür, was wahrscheinlich eher nicht, wo im Moment das Timing zumindest nicht optimal ist. Zum Beispiel, worauf mich Leute ansprechen im Moment ist so, wie sieht's denn aktuell mit Gold aus? So. Da werde ich zum Beispiel häufiger gefragt von Leuten, die keine Ahnung haben. Oder wie sieht's gerade aus mit, sagen so Leute, ja, wie sieht's denn gerade mit Ölfirmen aus, da rein zu investieren? Denke ich mir halt auch so, ja, wäre wahrscheinlich vor einem halben Jahr eine richtig clevere Idee gewesen, bevor halt das mit dem Iran halt alles losgegangen ist. So, dann wäre es vielleicht eine ganz gute Idee gewesen, aber das Timing ist wahrscheinlich jetzt gerade nicht optimal. So, und das heißt, man muss schon ein bisschen so den Blick darauf haben, worüber wird gesprochen. Und gleichzeitig kann ja auch, wenn wenig über ein Thema gesprochen wird, kann man ja auch komplett falsch liegen. Das ist halt die Sache. Das ist halt nicht einfach so. Und deswegen ist schon eine Wissenschaft für sich und bei uns halt einfach so, wir sagen halt lieber, auf etablierte Firmen zu setzen und sowas alles. Und vielleicht nochmal zum Thema Risiko an der Börse. Ich finde, es gibt so ein Bild so toll. Alle Leute sagen ja immer so, boah, ich will einen sicheren Job haben. Und für die meisten Leute bedeutet sicherer Job entweder, ich sag mal, für einen Staat arbeiten oder für ein möglichst großes Unternehmen, am besten für ein DAX-Unternehmen. So. Und dann sage ich den Leuten immer so, warum ist das sicher, bei einem großen Unternehmen zu arbeiten, wo du halt rausgeschmissen werden kannst, wenn du auch Anteile von dem Großunternehmen besitzen kannst. Das ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn. Das ist ja voll der Widerspruch irgendwie so. Das ist so nach dem Motto so, mir könnten, keine Ahnung, die BASF-Werke könnten gehören, also natürlich ein Teil davon, aber so, mir könnten die BASF-Werke gehören oder ich könnte dort arbeiten. Das eine ist extrem sicher, das andere ist total riskant. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Das passt überhaupt gar nicht zusammen.
Okay, da muss man auch erstmal so ein gewisses Grundverständnis entwickeln. Ne? Du hast gerade gesagt, ihr beratet die Leute und bildet die praktisch aus, dass die sich an der Börse zurechtfinden, dass die also wissen.
Beraten darfst du auf gar keinen Fall sagen, weil das ist ein feststehender Begriff. Wir beraten gar nicht.
Okay, ihr bildet aus.
Wir bilden aus, genau.
Nicht beraten.
Genau, da müssen wir mal vorsichtig sein. Kriegt ja auch die Disclaimer mit hier, Achtung, keine Anlageberatung und sowas alles.
Ja, okay. Ja. Ist das denn wirklich so, dass dann, wenn du, wie lange dauert das denn, wenn die Leute, wie lange brauchen die, um dann wirklich so tief in der Materie zu sein, dass du sagst, so, jetzt können wir dich loslassen, geh, finde den DAX, finde dein Glück an der Börse. Wie lange brauchen die dafür?
Ja, unterschiedlich, wie viel Zeit die Leute bereit sind zu investieren. Also ich sag mal, 3 Monate bis 9 Monate ist so ein realistischer Zeitraum. Ist
so, oder machst du nebenbei oder was? Oder
nebenbei, ja. Also ich sag mal so, die allermeisten Leute bei uns sind berufstätig, die das natürlich bei uns machen. Wir haben auch ein paar Leute, die zum Beispiel, das ist auch immer ein bisschen schwierig von der Situation her, wenn du zum Beispiel eine Firma hast, du arbeitest dort 30 Jahre und man verkaufst die Firma, hast jetzt, keine Ahnung, 2 Millionen auf der hohen Kante. Du hast noch in deinem ganzen Leben noch nie Geld angelegt. Du hast keinen Plan von irgendwas.
Das ist schlecht.
Und startest direkt mit 2 Millionen. Das ist so ein bisschen so, als würdest du mit dem ersten Auto kriegst du jetzt einen Ferrari mit 600 PS oder sowas. Kannst damit nicht umgehen, ist sehr, sehr gefährlich. Ne? Und wenn du dann nämlich halt total Schwachsinn machst und du hast halt 2 Millionen. Und
dann hast du halt irgendwann nicht mehr 2 Millionen.
Hast du irgendwann nicht mehr 2 Millionen. Und vor allem, was die meisten Leute halt nicht checken, bei 2 Millionen, so 5% Schwankung ist nichts für einen normalen Tag. Und das sind aber 100.000 Euro.
Ja,
an einem Tag, die einfach mal, oh, weg.
Ja, das ist ja das große Problem. Das sind ja Summen, wo wir mit wo damit gearbeitet wird. Also 100, 5.000, auch 10.000 Euro. Okay, das kann noch, aber wenn es dann wirklich um diese Prozente geht von 1 Million, das ist dann schon richtig viel, viel Asche.
Ja. Yeah.
Hast du Angst gehabt, so damit auf die Schnauze zu fallen, Stefan?
Nein.
Nie.
Also ich habe mal investiert 2009, weil ich dann irgendwie, da war der DAX bei 3000, heute ist er bei 26. Ne? Also das war auch ein Crush, der so weit runter war, aber die Dividenden wurden weitergezahlt. 2009 gab es Dividenden, da hat so eine Allianz 11 Euro bezahlt, die Aktie kostete nur 70, da warst du bei 15% Rendite, hast gesagt. Hä? Alle Zinsen waren auf Null, auf dem Sparkonto gab es nichts, da gab es 15, habe ich gesagt, kaufe ich. Und alle haben gesagt, du bist doof. Also man muss wirklich den Kopf einschalten und alles, was du fühlst, muss weg, ne? Kann man so sagen, oder?
Ja, ja. Die meisten Leute, die haben eher das Problem mit dem Emotionalen, weil mit dem Geld halt so ganz viel verbunden ist. Angst halt, Sachen zu verlieren. Gier auch ein ganz großes Thema halt einfach ja, so. Also ja. Deswegen, das fließt halt auch alles damit rein. Das ist halt die Sache, das hat mich halt immer so an diesem Wirtschaftsthema und Investieren halt so fasziniert, weil das ist halt Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, große Zusammenhänge. So irgendwie so dieses ganze große Rad, wie alles ineinander.
Wenn du jetzt aus dem Nähkästchen plaudern möchtest, größte Kacke, die du gebaut hast und bester Deal, den du abgeschlossen hast?
Größte Kacke. Als Investment auf jeden Fall. Ja, ja. Ein Anlagebetrug tatsächlich mal.
Oh nein, du hast angelegt und das war ein Betrüger.
Ja.
Aber nicht der von mit eBay, der Typ, ne?
Nein, nicht der von eBay.
Kein iPhones gekauft.
Nee. Will jetzt auch gar nicht sagen, welches Projekt das damals gewesen ist. Aber ich sag mal so, da waren 5000 Euro halt
einfach
komplett weg. Dann hast du halt irgendwann halt keinen Zugang mehr und dann erreichst du niemanden mehr und dann...
Oh nein.
Ja. Marketing, die haben richtig geiles Marketing gemacht für das Projekt. So und
hat sich gelohnt.
Hat sich gelohnt.
Ich hab mal Containerschiff in Sand gesetzt.
Ja. Ja,
ist war Containerschiff in Sand als Kapitän oder was?
Ich habe Anteile an Containerschiffen gekauft.
Ja?
Weil ich gedacht habe, ich muss mal was anderes machen, als immer nur Anleihen, ETFs oder Aktien machen. Machst du mal was anderes?
Ja. Das ist halt auch die Sache, die ich so gelernt habe aus der Zeit halt einfach. Wenn man in dem Geldanlagebereich halt so Sachen macht, dann muss man halt sehr aufpassen. Weil sobald halt jemand anfängt mit, oh, das ist voll das gute Investment, ist es das meistens nicht. Also,
ja.
Ich,
wenn jemand richtig euphorisch ist, das ist voll gut, komm, gehen wir rein.
Ja, ja.
Lieber nicht.
Ja, ja.
Ja, wenn es jemand richtig gut meint, da will er dich dazu bringen, das zu tun, dann hat er da was von. Also man muss sich immer die Frage stellen, cui bono, wem nutzt das?
Ja.
Ja.
Vor allem, was du
halt,
liest.
Ja. Und das ist halt gerade in dem Bereich, wenn man dort halt Anlagesummen vermittelt, das ist total üblich, da 5% dann quasi davon abzubekommen oder mehr. So, und wenn du da halt jemanden hast, der packt halt 10.000 Euro rein, hast du 500 Euro halt verdient. Und zwar nur durch, klick mal dahin und überweis mal dahin Geld. So.
Ja gut, und das ist natürlich nice, das ist schnelles Geld.
Ne? Ja, und vor allem, das ist halt die Sache, was viele Leute nicht verstehen, die Finanzbranche ist ultra lukrativ. Da kann man unfassbar viel Geld halt einfach in dem Bereich verdienen. So, und das ist zum Beispiel damals so gewesen, das wird den meisten Leuten nicht sagen, CFDs, das ist so sind so Hebelprodukte. Und ich habe immer wieder quasi damals, wo ich meinen Blog hatte, von Leuten dann, von Brokern quasi das Angebot bekommen, dass sie gesagt haben, ey, ich soll doch für die Werbung machen. Ich habe immer gesagt, auf gar keinen Fall. Die müssen unten einen Disclaimer auf ihrer Webseite machen, dass, ich glaube, 76-80% aller Leute verlieren ihr gesamtes Geld mit CFDs.
Na, das super. Heißt,
das sind die Statistiken quasi, die es dazu gibt. Aber wenn ich dort einen Kunden hinvermittle, der 5.000 Euro einzahlt, haben die zwischen 500 bis 750 Dollar mir gezahlt. Oder hätten die mir gezahlt. Habe ich nie gemacht. So. Aber da gibt's natürlich Leute,
weil
die bauen.
Einfach eine Seele hast halt, ne?
Ja, weil die bauen halt einfach die ganzen Webseiten da drumherauf, machen halt eine Geschichte daraus, boah, ich habe so viel Geld damit verdient und guck mal hier und kopiere meine Strategie und klick nur auf diesen Link und zahl das Geld ein. Und dann kann man halt, also das ist halt die Sache für, sag mal, wenn man nur einen normalen klassischen Broker vermittelt, ich sag mal, dann kriegt man so, je nach Deal, 25 Euro bis 100 Euro. Das ist so eine realistische Summe und 100 Euro schon eher viel. Und das ist eher, wenn du halt wirklich viele Kunden dann so eine Bank halt quasi bringst. Ne, und wenn die halt schon sagen, ey, ich zahle dir halt 500 Euro für jeden, der 5.000 einzahlt, dann weiß man ja schon ganz genau, das kann ja nicht gut für den Kunden sein. Das kann nicht gut sein. Da kannst du halt viel Geld und viel Marketingbudget halt einfach investieren, um das zu vermarkten so oder halt auch. Es gibt ja mehr Lebensversicherungen als Deutsche in Deutschland. So, es gibt halt 90 Millionen Lebensversicherungen, die abgeschlossen worden sind. Es gibt 80 Millionen Deutsche.
Was?
Das ist, ja, weil es gibt halt mehr Leute, die haben 4 oder 5 oder 6 Lebensversicherungen.
Ja, aber wenn die sterben, dann rollt der Rubel.
Ja, aber der Punkt ist halt einfach der, wenn man halt versteht, wie das System funktioniert, die Leute, die vermitteln, die bekommen eine bestimmte Prozentzahl auf alle Beträge, die jemals eingezahlt werden.
Ach du Scheiße.
So, das heißt, wenn du jetzt einen Vertrag als 20-Jähriger abschließt für die nächsten 45 Jahre und du zahlst jeden Monat 200 Euro rein, dann bist du bei ungefähr 200.000, die du quasi einzahlst, so 150.000. Ich habe jetzt was ausgerechnet. So, und dann kriegt ihr darauf 3%. Aber halt am Anfang. Das heißt, die ersten Beträge, die du... Ja, Das ist ein richtig geiles System. So, das heißt,
Anfang kriegt er die direkt.
Das heißt, du zahlst 200 Euro. Das heißt, du zahlst 200 Euro im Monat. Nach einem Jahr hast du 2400 Euro eingezahlt und dein Vertrag ist null.
Ja, weil er die Kohle halt kriegt.
Weil er die Kohle kriegt.
Der Hund.
Ja. Und dann guckst du halt nach 3 Jahren dann drauf und denkst so, ey, ich habe da jetzt 7000 Euro eingezahlt, da sind 4000 Euro drin, wie kann das sein? Ja, weil das System halt absoluter Schrott halt einfach ist.
Krasse Scheiße. Ne?
Und, also, das ist halt die Sache und es gibt halt, es gab ein Verfahren quasi, eine Verbraucherzentrale hat zu Lebensversicherung gesagt, das ist legaler Betrug, weil die halt als Label drauf machen, das ist eine Versicherung, so, aber das ist ein Geldanlageprodukt, das hat mit Versicherung gar nichts zu tun. Aber Versicherung klingt halt geiler, weil die Deutschen sich halt absichern wollen. Und wenn du dann eine Lebensversicherung machst, das klingt irgendwie so, dann habe ich was für mein Leben und dann bin ich und dann ist gut, ne? So.
Okay.
Und pass auf, jetzt kommt der beste Punkt. Und dann haben die nämlich damals halt gesagt so, die Versicherungsgesellschaft hat gesagt, wir klagen jetzt gegen die, weil die können das ja auf gar keinen Fall sagen. Und dann haben die Klage aber relativ schnell zurückgenommen, weil die gemerkt haben, so, dürfen die schon sagen, weil die ziemlich genau damit recht haben. Und das ist halt so die Sache. Das heißt, du darfst in Deutschland auch sagen, Lebensversicherungen sind legaler Betrug. Ist völlig in Ordnung. Da kann dir überhaupt gar nichts mit passieren.
Verrückt.
Ne? Und das ist halt die Sache. Ganz viele Leute vermitteln das. Und es gibt, wie gesagt, ich habe auch in den Jahren ganz viele Leute aus der Finanzbranche kennengelernt. Es gibt super viele richtig nette Leute halt auch in Banken, die wirklich ihr Bestes geben mit den Produkten, die sie dort haben. Also es gibt auch ganz, ganz viele, die haben einfach null Plan von irgendwas. So. Mhm. Und ich weiß auch genau, ich bin zum Beispiel mit 21 bin ich von meiner Sparkasse eingeladen worden.
Sind wir alle schon mal, oder?
Zu einem Gespräch. Und das war ein sehr lustiges Gespräch damals. Und es war nämlich so, ich bin dort halt quasi angekommen und hab gedacht, so, ja, ich werde sowieso auf gar keinen Fall irgendwas abschließen, weil ich habe damals schon meine ETFs gehabt, ich habe mein eigenes Depot gehabt, ich habe meine eigenen Aktien gehabt und sowas alles. Und ich sag mal so, ich kannte mich schon damals sehr gut aus, mein erstes Buch war schon zu dem Zeitpunkt fertig, so, oder? Auf jeden Fall, die haben mich halt eingeladen. Und das Geilste war, sie holt meine Kundenmappe quasi dann dort aus der Schublade raus, macht es auf und hat dann einen Focus Money Artikel, wo ich quasi zu Gast gewesen war und eröffnet das Gespräch mit, sie haben ja ein wenig Ahnung von dem Bereich, so von der Richtung, hat aber trotzdem versucht, dass ich dann dort noch was bei ihr mache.
So, Bundesschatzbrief oder so.
Ja, so ungefähr, nee, nicht ganz. Damit kannst du vielleicht nichts anfangen mit dem Punkt, aber du auf jeden Fall. Und zwar ist es so, dass sie gefragt hat, was machst du denn? Dann habe ich gemeint, ja, vor allem halt ETFs. Und dann guckt die mich so an und fragt so, ja, wie hoch ist denn der Ausgabeaufschlag bei den ETFs? Und ich steck schon, worauf hinaus willst du nicht. Deswegen sind die Hörer jetzt einmal abrufen. Und zwar, der Punkt ist halt einfach der, ETFs haben niemals einen Ausgabeaufschlag. Niemals. ETFs haben niemals einen Ausgabeaufschlag. Ja, ist offensichtlich, ne? War für die jetzt auch total klar. So, aber das zeigt halt einfach, sie hat einfach gar keinen Plan, weil das total absolutes Basic-Wissen im Geldanlagebereich ist, so, weil das nur aktive Fonds haben.
Also erstmal machst du ja gerade richtig Dauerfeuer, ne? Das Thema, da scheinst du ja so richtig, also da hast du ja schon mit der Muttermilch aufgesogen und da hast du ja schon immer gemacht, wahrscheinlich hast du auch schon als 6-Jähriger deine 5 Mark angelegt irgendwo.
Nee, nicht, also mit 18 angefangen.
Und wir machen jetzt erstmal ganz kurz eine Sprachnachricht, wir machen aber gar keine Pause, wir lassen die Sprachnachricht und machen direkt weiter, weil sonst ich möchte das Gespräch einfach so im Flow weiter behalten. Sprachnachricht kommt heute, wenn es geklappt hat, vom Vladi, vom Zaunprofi. Und dann hören wir uns gleich wieder.
Hey Leute, hier ist Vladi vom Frankenzaunprofi. Suchen Sie eine Zaunfirma für Ihren Garten, dann sind Sie bei uns richtig. Wir planen und montieren Zaun, Tore, Gabionsteine und WPC-Zäune. Wir schützen Ihre Privatsphäre und wenn nötig auch die Affäre. Ihre Zaun, Ihre Privatsphäre, Ihr Geheimnis. Zaun geplant, Franken Zaunprofi Ruf.
Und jetzt war schon wieder. So. Ich habe, bevor wir jetzt weitergehen, ne, und ich möchte natürlich auch noch mal kurz wissen, wie das Gefühl war, als du dich selbstständig gemacht hast und dann in die Hose gegangen ist. Ich meine, man muss ja an solchen Sachen auch wachsen. Habe ich mal ein paar Entweder-Oder-Fragen an dich. Ne?
Mhm.
ETF oder Bausparvertrag?
ETF.
Na gut, das war auch nicht. Euro oder D-Mark?
D-Mark.
Ja?
Definitiv.
Oh, da können wir gleich mal kurz drauf. Gelsenkirchen oder Bottrop?
Boah, Gelsenkirchen, muss ich sagen.
Ja, als okay. Geburtsort. Lieber stinkreich oder glücklich und arm?
Ich entscheide mich nicht für eins davon. Auf gar keinen Fall.
Okay, D-Mark?
Ja, definitiv.
Weil?
Ja, der Punkt ist halt einfach der, das ist ein bisschen komplex, das ganze Thema. Und zwar,
okay, versuch's runterzubrechen auf so.
Der Punkt ist halt einfach der, dass die EU halt einfach sehr unterschiedliche Länder hat, mit sehr unterschiedlichen Arbeitsmärkten, was das ganze Thema mit angeht, und die Wirtschaften unterschiedlich stark sind. Das heißt, für manche Länder ist die Währung zu stark, für manche Länder ist die Währung zu schwach. So, und alle quasi in einen Topf zu werfen, ist schon mal generell schwierig. Und ich sag mal so, die Bundesbank hat damals mit der D-Mark einen unfassbar guten Job gemacht, dass halt alle Leute halt die Währung halt einfach haben wollten. Und das ist halt, es gibt so eine schöne Seite, was das ganze Thema mit angeht. Man muss halt wissen, entweder ist eine Währung halt mit was abgesichert, so wie es früher war mit Gold, dass die abgesichert war. Also zum Beispiel auf dem Dollar stand früher drauf, dass man halt diesen Dollar quasi gegen Gold bei der Zentralbank eintauschen durfte.
Ach, ist das so?
Ja. Und dann haben die irgendwann, haben die das gestrichen, 1971, ganz großer Wendepunkt und sowas alles. Und es gibt eine Seite, die heißt What the fuck happened in 1971? So, und da sieht man ganz viele Grafiken und Statistiken. Zum Beispiel, was angeht, wie viele Leute werden geschieden, wie viele Kinder werden geboren, wie viele Leute können sich ein Haus leisten, wie geht die Schere zwischen Arm und Reich aus. Und man sieht, ab 1971 wird alles schlechter. Alles schlechter, weil das Geldsystem halt einfach schlechter funktioniert. Und die Sache ist halt einfach die, ich finde, da gibt's ein schönes Bild halt einfach dazu, da hat jemand nämlich gesagt, wenn die Gesellschaft ein Körper ist, dann ist das Geld, ist das Blut, was im Körper drin ist.
Oh.
So, wenn du halt verdrecktes Blut hast, dann kannst du so viel Politik machen, wie du willst, und hier eine Maßnahme und da eine Maßnahme. Du kriegst das halt nicht wirklich mehr in den Griff. So, okay. Das heißt, das Geld ist halt der zentrale Schlüssel und Ankerpunkt, weil viele Entscheidungen halt, oder fast ganz viele Entscheidungen halt im Leben mit Geld halt einfach verknüpft sind.
Das ist so.
Die Weltwirtschaftskrisen haben auch zu zwei Weltkriegen.
Das ja, genau. Immer wenn es halt schlecht lief gerade, ne? Also ich erinnere mich jetzt noch aktiv natürlich nur an den Börsencrash 2008, hast du gesagt? Ne? Lehman Brothers war doch da immer so
mit den. Die mussten dran glauben, ja.
Die mussten, waren aber nicht die, wahrscheinlich die.
Da waren nicht die Treiber, aber die hat am bösesten erwischt,
ja. Ist ja ganz oft so, ne?
So ist es.
Ein Bauernopfer braucht man halt, so, ne? Du hast Bücher geschrieben. Du hast dich erst selbstständig gemacht, hat ist in die Hose gegangen. Und du bist dann wieder aufgestanden und hast gesagt, okay, komm, ich werde jetzt trotzdem weitermachen in dem Bereich. Du warst ja selbstständig. Wie ist es dann als Angestellter weiterzumachen? Oder bist du da primär eigentlich auch gar nicht so als Angestellter, sondern einfach einer im Team, der da mitmacht? Oder wie ist das?
Ja, also ich glaube, die meisten arbeiten ja eher bei größeren Unternehmen, was das Ganze mit angeht. Wir sitzen zu dritt bei uns im Büro. Das heißt, wir haben natürlich noch ein paar Freelancer und ein paar externe.
Welche Firma ist das?
Ich arbeite bei Sebastian Legrand.
Ah.
Ich könnte auch die Firma sagen, also wie die Firma heißt.
Nö, Sebastian Legrand ist alles gut.
Genau, das ist quasi mein Chef. Was heißt quasi mein Chef? Das ist mein Chef. Das ist auch egal, das ist quasi mein Chef.
Für unser Dominik-Chef ist es ihm egal.
Das ist mein Chef. So, und im Moment sitzen wir quasi zu dritt halt im Büro und wir haben noch ein paar Freelancer und sowas. Also das heißt, es ist eine sehr kleine Firma.
Aber ist auch familiär, auf viel Vertrauensbasis. So.
Ja, genau. Also,
das ist gut, da weiß man auch immer, wenn die Scheiße gebaut haben, dann weiß man genau, da sind nur drei. Einen davon erwische ich auf jeden Fall.
Jetzt gibt keinen drin.
So ungefähr. Ja. So ungefähr, ja. Und ja, aber das war für mich ein extrem schmerzhafter Prozess, damit abzuschließen, weil ich habe mit einem Freund mal gesprochen, der hat nämlich halt auch gesagt, die meisten Akademiker sind sehr so verwöhnt vom Leben, dass irgendwie alles läuft und funktioniert und dass sie nie wirklich auf die Schnauze fallen und sowas alles. Und das hat bei mir halt auf jeden Fall gestimmt. Ich habe als einer der besten Leute bei uns halt in der Schule die Schule abgeschlossen, 1,4er Abitur gemacht, ohne, keine Ahnung.
Leistungskurse? Mathe?
Mathe und Physik.
Na bitte.
Und ohne Freunde.
Ja, ohne Freunde. Ist tatsächlich einiges Wahres dran. Weil ich mich für zu weirde Sachen halt interessiert habe zu dem Zeitpunkt.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Da bist du halt der Eigenbrötler, ne?
Du hast gebrannt, ja.
Ja. Aber wie gesagt, dann nochmal aufzustehen, mega gut. Stefan, du hast dir so viel aufgeschrieben. Ey, was ist gerade an Interesse? Was können wir machen? Können wir jetzt
Geld machen? Was ich jetzt für mich mal wissen muss, ne? Wo soll das hinführen? Für dich ganz persönlich. Wenn du jetzt sagst, ich versuche mein Geld zu vermehren, ne? Ich sehe jetzt einen Typen vor mir, der keine teure Uhr trägt.
Nee, habe ich nicht.
Obwohl, der keinen sonstigen Schmuck an sich hat, der gute Adidas-Schuhe hat, aber auch nichts Ausgeflipptes. Du bist jetzt ein Typ, der kommt sowas vom Boden ständig und geradlinig und im Kopf gerade rüber, der so auch so viel, so sauber ist. Ne? Und an der Stelle hat man beim Investmentbanking immer das Gefühl, dass wir über skrupellose Menschen sprechen, auch ein Stück weit, ne? Die jetzt so Produkte so anpassen, wo am meisten zu holen ist. Das hat ganz viel mit dem eigenen sagen wir mal, maximieren zu tun. Das sehe ich an dir nicht. Und deswegen bin ich gerade erstmal froh. Auf der einen Seite, aber trotzdem stellt sich mir die Frage.
Hätte ich anzukommen sollen.
Nein, gar nicht. Aber das hätte ich eher erwartet. Jemand, der, ne, so mit weißen Sneakern und einem dunkelblauen Bossanzug aufläuft und vielleicht irgendwie so ein IWC-Wecker am Ärmelchen hat, als jetzt so ein herzerfrischenden Typen so wie dich. Und an der Stelle frage ich mich aber trotzdem, wohin soll das führen? Dieses Wissen rund um, wie geht man die machen?
Ja, es gibt ein spannendes Buch, das heißt The Millionaire Next Door. So, und da geht es darum, da haben zwei Forscher aus den USA untersucht quasi, wie reiche Menschen leben. Die haben quasi zum Beispiel gefragt, was war die teuerste Uhr, die du jemals gekauft hast? Was war das teuerste Auto, was du jemals gekauft hast? Und so weiter und so fort. Und die meisten Leute, die wirklich, was heißt wirklich vermögend sind, aber die zumindest vielleicht bis eine Million oder ein paar Millionen quasi haben, so, die sind selten wirklich sehr, sehr teuer irgendwie, haben sehr, sehr teure Uhren und wenn dann vielleicht nur so als Investment oder solche Sachen, die haben selten extrem teure Autos und es sind eher die Leute, die quasi ganz gut verdienen und die so ein bisschen dieses angeben wollen. Ich habe mal einen kennengelernt, den vermögendsten Menschen, den ich jemals kennengelernt habe. Wenn du den triffst, du würdest denken so, boah, ich gebe dem lieber mal ein Bier aus. Ich glaube, der kann sich das nicht leisten. Der sieht so nach Surferboy und alles Mögliche halt einfach aus. Der müsste so um die 100 bis 150 Millionen haben. So, und du würdest ihn das nie anschätzen und ansehen. Und was ich als Erfahrung gemacht habe, die Leute, die wirklich investieren, die sagen so, ey, ich gebe nicht mein ganzes Geld aus, ich lebe nicht komplett auf Kredit, ich halte was zurück, ich denke halt auch eher in, wie sieht mein Leben in 10 bis 20 Jahren aus, dass die eine ganz andere Einstellung halt einfach haben. Das ist auch mein Chef, der müsste das jetzt auch mit der Firma auch nicht mehr machen, der müsste sich den Stress nicht antun, der hat drei kleine Kinder, der hat eine Frau zu Hause, so, und das ist halt auch so eine Sache, so, der macht halt
Arbeitsplätze. Ist Überzeugungstäter?
Ist Überzeugungstäter, was das Ganze mit angeht. Der kann halt auch, also, ich denke mal, der könnte das auch machen, aber ich glaube, dem wird halt einfach auch langweilig werden. Wenn mein Chef irgendwie, keine Ahnung, 3 Monate wegreisen, dann würde er sagen, ja, und was jetzt? Und das kenne ich halt bei ganz vielen Leuten. Ich habe bei ganz vielen so in diesem Finanzbereich ist so dieses große Ziel, ich will irgendwann halt finanziell frei sein, ich will irgendwann nicht mehr arbeiten müssen, ich will irgendwann komplett ausgesorgt haben, ich lege ganz viel zurück, damit das irgendwann der Fall ist. Und ich habe halt das Privileg gehabt, in den Jahren halt durch das, was ich gemacht habe, halt auch viele Leute kennenlernen zu dürfen, die an den Punkt gekommen sind, dass sie nie wieder arbeiten müssen. Und das ist ganz spannend. Ganz viele Leute kommen an den Punkt, hören dann auf mit den Dingen, auf die sie keinen Bock haben. Das ist bei vielen Leuten leider der Job, muss man dazu sagen. So, dann hören die damit auf. Dann, keine Ahnung, sind die ein Jahr im Reisen oder 2 Jahre, kümmern sich vielleicht mal 2, 3 Jahre komplett nur um die Familie, um die Kinder. Und dann wird denen langweilig. Und dann fangen die irgendwas an. Dann denken die so, boah, ich fange jetzt an zu schreinern und ich baue jetzt irgendwie ganz komische Figuren aus Holz und einfach aus Spaß verkaufe die jetzt online. Und
Sinnsuche.
Sinnsuche, was das Ganze mit angeht. So, und ich glaube, die meisten Leute, die, das ist immer so dieses Traumbild von, boah, wenn ich reich wäre, wenn ich jetzt 1 Million gewinnen würde im Lotto, dann würde ich mein ganzes Leben komplett zu 100% umstellen.
Du hast aber recht, da macht man immer sehr viel von abhängig. Das Glück von Geld. Ich sage ja nicht, dass Geld generell nicht befreiter aufspielen lässt im Leben. Ist ja logisch. Mhm. Aber trotzdem glaube ich schon, da ist was dran, dass Geld alleine natürlich überhaupt nicht glücklich macht. Weil man sieht ja bei ganz vielen Leuten, die halt ausgesorgt hätten eigentlich, dass die dann nachher mit Depressionen in ihrem Zimmer gefunden werden und da dann halt irgendwie im besten Fall noch kurz bevor sie sich selber die Kugel gegeben haben, noch irgendwie gerettet wurden. Also du musst halt schon in so einer Balance halten. Ich sehe das aber bei dir so, das ist ja schon fast auch so ein bisschen so eine Sucht, ne? Wenn du so am DAX bist, an der Börse bist und guckst, dann machst du gerne. Das ist wie so ein Hobby, wenn einer gerne, was weiß ich, World of Warcraft spielt, dann jeden Tag zockst, guckst du jeden Tag in die Börsenberichte.
Ja, ja.
Fällt es dir schwer, da mal nicht reinzugucken?
Das Lustige ist ja einfach, die meisten Leute glauben, also es ist immer lustig, wenn ich mit Kunden spreche, die sind manchmal viel besser informiert als ich. Das ist wirklich so. Da hast du ja auch mitbekommen, hier mit den Quartalszahlen.
Und du so, ja, ja.
Habe ich auch gelesen. Das ist aber halt einfach die Sache. Das Problem ist halt einfach, also ich habe halt ungefähr so 10 bis 15 Termine mit Kunden in der Woche, wo ich dann entweder dann halt über Portfolio gerade spreche, Onboarding mit denen mache oder sowas halt alles.
Alles online?
Alles online. Bei uns alles online, ja genau. Okay. Und die Sache ist halt einfach die, ich sehe halt so viele Watchlisten in der Woche mit so vielen Aktien da drauf und sowas alles. Ich kann gar nicht komplett auf dem Laufenden sein. Das heißt, wenn man so ein Portfolio hat mit vielleicht so 10, 15 Aktien oder sowas, dann kann man halt da auch die Nachrichten ganz gut verfolgen. Ne, bei mir ist aber einfach so, die beschäftigen sich dann alle bei mir halt so in der Tiefe mit so vielen verschiedenen Unternehmen, wo ich dann mich in der Woche wahrscheinlich über 100 Aktien halt beschäftige oder so. Das geht gar nicht mehr. Ne? Und das ist halt, ich muss dazu sagen, ich liebe meinen Job über alles, mache das unfassbar gerne. Und ich bin auch tatsächlich auch in der Freizeit so, dass ich mir manchmal noch Wirtschaftsthemen angucke auf YouTube und sowas alles. Also das ist nicht so, dass ich dann sage, ich bin jetzt aus dem Job raus und jetzt habe ich keinen Bock mehr auf das Thema, sondern ich... Vielleicht merkt ihr auch, ich könnte noch 14 Stunden können wir so weitermachen.
Ja, absolut. Also wie gesagt, aber hältst du denn für alle Leute, die das nicht machen, für dumm, nicht im Sinne von dumm unbelesen, sondern einfach für, ihr seid doch doof, dass ihr das nicht macht?
Ja, raufst du die Haare und sagen, oh Leute, ihr geht an so vielen Möglichkeiten vorbei, die liegen auf der Straße, macht doch ein bisschen mehr. Ja. Gerade die Deutschen sind ja bei Aktien, boah, zurückhaltender als alle anderen auf der Welt. Ne?
Ja, ja, also in Deutschland ist es so, es gibt 14% der Deutschen sind in Einzelaktien investiert, in den USA sind es 54%. Das ist so der Unterschied zwischen den beiden Ländern.
Boah, das ist viel.
Ja. In Deutschland sind das halt, wie gesagt, halt relativ wenige. Da sind sehr viele so Angst und viel Geld, was auf dem Konto liegt und sowas alles. Und die trauen sich nicht so an den Bereich halt mit dran. Ich kann es auch total nachvollziehen, weil du halt Schwankungen halt einfach hast. Das ist halt nicht so, also ich kenne das halt auch von Kunden, die kaufen halt die Aktie. Und wenn die dann nicht die Woche danach 5% gestiegen ist, werden die schon unruhig, ob das jetzt die richtige Entscheidung gewesen war. Und vor allem bei uns ist halt der Punkt, wir ziehen halt vor allem natürlich auch viele Leute an, die komplett neu an der Börse sind, die bisher noch gar keine Erfahrung haben. So, und das ist halt auch spannend zu beobachten, wie das für die Leute ist, weil ich sag mal so, wenn du eine gewisse Zeit dabei bist, 10 Jahre oder sowas oder 15 Jahre irgendwann, wenn dann halt das Depot 50, 100, 500 Euro an einem Tag hoch oder runter geht oder vielleicht mal sogar ein paar tausend Euro, wenn das ein bisschen größer ist, so an einem Tag, das juckt dich irgendwann nicht mehr, das interessiert dich nicht mehr.
Das ist dann wahrscheinlich so eine Grundeinstellung, Stefan, ne? Du musst halt so eine Aktienruhe haben irgendwann.
Ja, du musst da halt einfach da reinwachsen, so. Und das, aber das ist der Punkt, das merke ich halt bei den Leuten. Es kommen halt teilweise Leute bei uns halt rein. Die haben am Anfang, ich sag mal, tatsächlich ein bisschen Glück und das läuft ganz gut. Und dann läuft's mal nicht so gut. Und dann werden die aber richtig nervös und wissen halt nicht, was sie tun sollen. Und das ist halt sehr, sehr gefährlich von der Situation, weil die dann nicht wissen, soll ich die jetzt behalten? Soll ich jetzt quasi rausgehen? Soll ich was anderes kaufen oder so? Und das macht's dann wirklich schwierig. Also das macht's dann halt wirklich schwierig.
Du hast 100.000 Euro Aktien gekauft. 10 Titel als 10.000, ne, ist ein ordentlicher Durchschnittswert, ne? Und plötzlich kommt Corona und plötzlich stürzen die Aktien um 30% ab innerhalb von 2-3 Wochen. Das heißt, du hast nur 70.000 da stehen.
Ja.
Hättest
ein Wagen ist weg.
Ein Auto ist weg.
Ein Auto ist weg.
Ist einfach weg. Einfach nur so buchhalterisch, einfach weg. Jetzt kannst du die meisten machen dann den Fehler und verkaufen den Rest, weil sie Angst haben, noch mehr zu verlieren. Wer ein Profi ist, sitzt halt die nächsten 1-2 Jahre aus, dann ist er wieder bei 100.000.
Ist aber wirklich so. Das da muss man sich keine Sorgen machen.
Ja, es gibt nur den einen Titel, der stirbt. Guck mal, Bayer zum Beispiel hat Glyphosat Roundup gekauft. Ne? Da wusste jeder, das ist scheiße. Also das wird von 120 Euro auf jeden Fall in den Keller gehen. Da hätte man jetzt geschortet normalerweise. Ne? So.
Ja, Short machen wir eher weniger, aber...
Also hätte man dann machen können und so weiter. Ne? Die Leute, dann geht das Ding runter auf 45 Euro. Zum Schluss war er bei 21. Jetzt gibt's Leute, die sagen, bei 21, was du liest, da steht, da ist alles schlimm, alles scheiße, wie soll es nur weitergehen und so weiter. Jeder weiß aber, dass die Amerikaner diesen Hersteller brauchen, sonst müssen sie bei den Chinesen kaufen. Also es kann nur nach oben gehen. Und dann kaufen gescheite Leute, kaufen dann bei 20 Euro Bayer und die werden in 2-3 Jahren wieder bei 70, 80 Euro stehen. Das muss man dann wissen. Und wenn
kannst Leute du sowas nicht mal vorher sagen?
Ich habe das schon Leuten gesagt, die freuen sich jetzt auch alle. Ne? So, ja, man muss sich mit diesen 2, 3, 4 und ich glaube, ich bin immer nah am DAX geblieben. Ich habe mich nicht zu weit entfernt mit meinem Kopf in andere Dinge. Ich habe mich darauf konzentriert und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Geheimnis, ne? Dass man nicht zu vielen Hasen nachjagt, sonst wirst du keinen fangen. Und man darf eben nicht gierig sein. Man muss das aushalten, dass das 3 oder 4 Mal in den letzten 20 Jahren ist das Ding so abgestürzt, dass plötzlich 30.000 Euro weg waren. Und dann sagst du dir irgendwann so, ja, das ist eben normal, aber warte mal ab, in 2, 3 Monaten sind wir wieder da. Und so ist das eigentlich auch immer gekommen. Die Tendenz, es gibt immer den einen kranken Patienten, den musst du dann vielleicht auch mal aussortieren, weil er dann vor der Pleite steht. Aber beim DAX-Unternehmen auch eher selten. Ne?
Unwahrscheinlich. Also könnte natürlich theoretisch passieren.
Und da gibt es Renditen, ne? Dividende. Wir reden über Dividende.
Wir müssen da nochmal in Ruhe drüber reden.
Das ist das eine. Ja, ich frage mich immer, ich sehe Leute, die haben einen Porsche geleast und die werden für reich gehalten, dabei haben die Schulden. Der 4 Häuser gehören, ne? Und der einen Datscha fährt, der wird für eine arme Sau gehalten.
Ja.
Wir leben in einer Welt, wo der Schein, Auto, Uhr, Anzug, alles hergibt.
Ja.
Und der hat nichts mit der Realität zu tun. Ich glaube, das alte Geld ist da wahrscheinlich auch konservativer als das neue Geld, das Ganze.
Ja, das ist halt auch die Sache. Also ich habe gemerkt, das ist halt das Spannende durch das, was ich halt beruflich mache. Normalerweise ist ja so, über Geld spricht man nicht. Es ist tatsächlich sogar so, in Partnerschaften wissen ganz viele überhaupt nicht, was der Partner verdient. Sogar bei Leuten, die über Jahre zusammen sind. Stimmt, da hast du
völlig recht.
Das ist so, wo ich mir denke, so, wie soll man denn sein Leben zusammen bestreiten, wenn man so eine wichtige Information nicht hat? Aber oder das ist, teilweise gibt es ja auch die Geschichten, wo dann Leute dann halt einfach heiraten. Und dann stellst du dann raus, dass einer der beiden, Mann oder Frau, dann halt extrem verschuldet gewesen ist und der Mann oder die Frau dann quasi das mitgeheiratet hat.
Tada.
Das
Problem.
So, extrem wichtiges Thema halt darüber zu reden, wird aber nicht gemacht und bei mir ist halt einfach der Vorteil, dadurch, dass ich das halt einfach beruflich mache, ich sage halt einfach, was ich mache und dann fangen die Leute an, mit mir über Geld zu reden. Das ist halt einfach so, weil die sagen, ah, spannend, ich habe übrigens auch die Aktie gekauft oder dann, wenn jemand spielt Tischtennis im Verein, hat dann einer dem habe ich gesagt, was ich halt mache, so, und hat er gemeint, ich habe damals Apple-Aktien gekauft, und dann habe ich die damals leider zu 9/11 dann verkauft, weil mir das zu gefährlich gewesen ist. Und wenn man weiß, wie die Aktie seit 2001 bis heute gelaufen ist.
Oh nein.
Also ich glaube, aus 1.000 Euro wäre wahrscheinlich über 1 Million geworden oder sowas in der Richtung.
Oh Gottes Willen.
Also, ja. Es gibt ja diese 4 Garagenjungs, die Apple also gegründet, oder sagen wir mal, die Anfänge in der Garage irgendwo in Kalifornien da rumgeschraubt haben. Einer davon ist dann aus der Garage ausgezogen, hat gesagt, für $800 könnt ihr den ganzen Scheiß haben.
Oh nein.
Der wäre jetzt Milliardär.
Ja, gut, aber hast du mal den, so ganz kurz und knapp, den Tipp, mit dem man definitiv nicht reinscheißen kann, der vielleicht ein bisschen dauern kann, wenn du sagst, ich habe jetzt 5K, also sagen wir mal 5.000 Euro, wo würdest du sofort sagen, boah, investier, lass 20 Jahre liegen, hast nächste Mal 50.000. Mhm. Gibt sowas. Den Tipp.
Also generell, es gibt so ganz lange Charts, was das ganze Thema angeht, was die beste Performance halt einfach bringt. Aktien ist mit Abstand langfristig das Beste gesehen, mit ungefähr, je nachdem welchen Index man nimmt, ich sag mal 6, 7, 8, 9% pro Jahr, ist so ein langfristiger Durchschnitt, den man auf jeden Fall, ja, pro Jahr. Genau, auf jeden Fall halt einfach macht.
Was hältst du denn davon? Ich habe damals Werte ausgesucht und habe geguckt, wie viel Dividende zum Einstiegskurs geben die denn? Also ich gebe jetzt irgendwie 10.000 Euro, da kriege ich eine bestimmte Stückzahl für, meinetwegen, boah, sagen wir mal 500 Stück und ihr gibt dann 3 oder 4 Euro auf so ein, also pro Jahr, ne? Das ist ja dann jährlich das Geld. Ne?
Ja, genau.
Würdest du jemandem eher sagen, guck doch mal, was das so jährlich auch an Dividende auswirft, das kannst du ja reinvestieren, oder würdest du sagen, wir gucken mal, wie sich der Wert der einzelnen Aktie da so?
Ja, ist unterschiedlich. Also zum einen, was ich an Dividenden cool finde, vielen Leuten hilft das halt einfach, dabei zu bleiben. So, weil sie halt dann so ein Erfolgserlebnis haben von, oh krass, ich habe Geld bekommen. Auch wenn, also es ist so, wenn ein Unternehmen eine Dividende ausschüttet, an dem Tag, wo dir klar ist, wie viel die ausschütten, fällt der Kurs um genau die Summe. Das heißt, deine Aktien sind weniger wert, du kriegst aber das Konto überwiesen. Im Prinzip hast du eigentlich gar nichts dadurch gewonnen. Unter der Annahme, er wird es nicht aufholen. So, dann wäre es erstmal das Geld in Anführungszeichen weg. Aber psychologisch gesehen unfassbar wertvoll, weil du halt dann denkst, oh krass, ich habe was gewonnen. So fühlt sich das zumindest halt einfach an. Ich habe was bekommen, gerade durch mein Investment. So, auch wenn ich jetzt gerade 20% im Minus bin, aber ich habe da das Geld quasi gerade bekommen. Deswegen hilft es halt vielen Leuten, wenn es Dividenden gibt, halt mit da dran zu bleiben. Generell, es gibt halt viele Unternehmen, die halt erst sehr spät anfangen, Dividenden zu zahlen. Zum Beispiel, man hätte halt eine Alphabet zum Beispiel verpasst, wenn man halt gesagt hätte, ich will unbedingt nur Dividenden haben, weil die lange Zeit halt keine gezahlt haben. Das gleiche bei Amazon. Ich glaube, die zahlen immer noch keine, soweit ich weiß.
Die Schweine.
Ja. Ja, unfassbar, ne?
Hör mal, und ich da sage ich, das war eine meiner, das hat mich auch kurz mal aus der Bahn geworfen.
Gibt's sowas?
Ja, da war es soweit. Also ich hatte jedes Jahr so im Mai, Juni kommen die ganzen Dividendenzahlungen eigentlich, ne? Nach dem Jahresabschluss und so werden die Aktienunternehmen hingehen und werden Dividenden auszahlen. So, jetzt hast du meinetwegen mal so 3.000, 4.000 Euro Dividende oder sowas zusammen und ich habe mir 2019 BioNTech angeguckt. Ich habe mir das angeguckt, weil ich Chemie also und Biologie, also so Pharmaunternehmen total spannend fand. Die hatten 8 oder 9 Jahre lang nur Minus gemacht, also 800, 900 Millionen Minus, ne, hat noch nie was ausgezahlt. Da habe ich sie nicht genommen, da kosteten die 25 Euro. Anderthalb Jahre später waren sie bei 400. Ich
sag nur, oh nein.
Da denkt man sich natürlich, oh, ich habe noch drauf geguckt. Nicht? Und die Kriterien, die man hatte, so führt das mal irgendwann zu was. Ne?
Ja, ich glaube, das ist generell, wenn wir jetzt darüber reden, so, hätte ich mal. Hätte ich mal ist ja ganz oft bei Aktien und Börsen angeht.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Also jetzt mal zu deinem Beruf. Du hilfst den Leuten, das zu machen. Wie ist denn jetzt die Quote bei dir? Sind die dann einfach, machen die dann auf jeden Fall ihr Cash damit? Sichern die sich denn damit ab? Fühlen die sich einfach nur sicherer? Kommen die zu dir und sagen, ey, vielen Dank, hat alles geholfen?
Sind mir Licht ins Dunkel gebracht? Jetzt verstehe ich auch ein bisschen so.
Ist das so, dass du da immer sagst, boah, wenn ihr den Weg geht, den wir euch sagen, dann kann das nicht in die Hose gehen.
Ja, garantieren kann man natürlich
ja, 100
in dem Bereich, was das Ganze mit angeht. Aber ich sag mal so, wir haben bei uns, bei Google kann man halt uns halt bewerten und wir rufen quasi immer nach der Ausbildung die Kunden an und sagen so, ey, wie ist es gewesen und wärst du vielleicht bereit, jetzt eine kurze Bewertung halt zu schreiben, weil, naja, ich sag mal, Leute, die gerade im Finanzbereich sind die Leute sehr vorsichtig, kann ich dem wirklich vertrauen, ist das seriös und sowas alles, das ist unfassbar wichtig, dass die Leute lesen können, ey, der hat halt auch wirklich Kunden und wir haben mittlerweile halt über 800 Leute halt durchbegleitet durch unsere Ausbildung, also auch schon relativ viele, so, und wir haben halt bei Google eine 5,0 halt im Schnitt.
Oh, das ist gut.
So, bei über 100 Bewertungen, glaube ich. Ne? Boah, und das ist halt, wir löschen keine, also das kann ich auch ganz offen so sagen, ich weiß das halt hundertprozentig, so, wir löschen keine, wir nehmen da keine mit raus, so, wir fragen halt die Leute halt immer danach, dass sie uns bewerten sollen. Und ich sag mal, bei Proven Export, das ist auch so eine andere Plattform, wo man bewerten kann, haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, auswendig 4,7, 4,8 oder irgendwie sowas in der Richtung, okay. Auch bei über 100 Bewertungen und sowas.
Ja, aber
und
die sind halt unfassbar happy. Ja, also bei 500 Bewertungen, 500 ist ja kein Fake oder sowas. Ne? Das muss ja, das kommt irgendwo her, gar keine Frage. Kommen dann die Leute so nach einem halben, dreiviertel Jahren und sagen so, guck mal, das habe ich gemacht.
Ja, haben wir auch.
Und würden sie gestreichelt werden und wir sagen, boah, was, du hast gut aufgepasst, hast alles begriffen, so?
Ja, würde so sie ungefähr. Ja, das hatten wir auch. Ich hatte auch eine Kundin, mit der hatte ich nämlich dann darüber gesprochen. Die war nämlich so ein bisschen unsicher. Aha, soll ich jetzt Alphabet kaufen bei, da stand die, glaube ich, bei 130 oder so, $130. Und heute steht die bei 350, 370 oder so. Und war so, ah, soll ich kaufen, soll ich nicht? Und dann habe ich gemeint so, ey, hier nach den Kriterien, die wir machen und so. Ich sage natürlich nie, mach nicht oder so. Aber ich sag mal so aus meiner Sicht, also ich würde jetzt kaufen, ne? So ungefähr, ne? Und ja, und dann hat die halt auch irgendwie ein Jahr, anderthalb Jahre später gemeint, ey, ne? wäre ich nicht bei euch gewesen, ich hätte halt die Entscheidung so nicht getroffen, ne? Und das ist halt
mega gut, ey.
Ne? Es läuft natürlich nicht immer so gut, ist klar, ne? Manchmal dauert es auch ein bisschen länger, also das hängt auch ganz stark davon ab, welche Werte du dir rausgesucht hast, es gehört immer ein bisschen Glück halt auch mit dazu, was das ganze Thema angeht. Es ist nie so, dass es nur reines Können ist
oder einfach. Ey, ich habe mal eine Frage, verliert man nicht bei dem ganzen Scheiß, ne? Dem ganzen DAX-Aktien, verliert man nicht komplett den Bezug zu Geld?
Wieso?
Das sind nur noch Zahlen. So, nee,
das finde ich gar nicht.
Ne? Also gar nicht?
Nee.
Also ich denk jetzt, boah ey, hier werden mit Summen da 5.000 da, 10.000 das, dies. Ich meine, es ist natürlich auch eine innere Befriedigung, wenn was aufgeht, wenn man investiert. Ne? Das ist wahrscheinlich so, wenn dann die Dividenden da im Juli da kriegst, wenn du die Ausschüttung kriegst. Du kannst ja auch mal einen Podcast sponsern hier. Nein, aber okay, du verlierst den Bezug zu Geld nicht. Nee. Und du,
also während der Selbstständigkeit auf jeden Fall. Weil das ist die Sache, was halt spannend gewesen ist. Ich bin da auch immer sehr offen gewesen mit meinem YouTube-Kanal. Weil die Sachen halt so gut funktioniert haben, ich habe halt fast 100.000 Euro Vermögen halt mit Anfang 20 halt erreicht gehabt. So, ich sag mal so, wenn man sich das Medien anguckt, in Deutschland sind das, glaube ich, 60.000 Vermögen. Das heißt, ich hatte mit Anfang 20 mehr Geld als die Hälfte der Bevölkerung. So,
das ist krass.
Das ist schon krass und vor allem in dem Alter unfassbar krass. Und das war halt einfach so schnell und so leicht hat das funktioniert, dass es dann so war, dann irgendwie so ein Coaching in der Selbstständigkeit, 5.000 Euro, kein Thema. Sowas dann gemacht, nicht so lange.
Ja, natürlich, weil du halt ja auch diese Kohle hattest, um das einfach auszugeben. Ne? Weil, weil natürlich, du hast dann auch 100.000 Euro, dann kannst du auch mal ein Coaching für 5.000 Euro, das wird jetzt keiner machen, der nur 10 hat. Der wird immer sagen, oh, ich mache jetzt gar kein Coaching. Dann nehme ich halt Coaching für 500 Euro, lieber von der Ilse Müller. Die hat da auch ein bisschen.
Mal geht zur Volkshochschule.
Ja,
dumm und böse zu sein, aber.
Ja, kann das auch sein, wenn du 20 Entscheidungen triffst, kaufe ich, verkaufe ich. Und die sind alle richtig, dass du sowas wie eine Intuition aufbaust, dass du für dich klar hast. Eigentlich, manchmal, es ist ja nicht immer nur Gedanken, es ist ja auch trotzdem immer, wir haben über Emotionen gesprochen, trotzdem hat man ja bei was mal ein gutes Gefühl. Und mal weniger gutes, ne? Ist das so, dass es einen bestätigt, dass man sich, sicherer wird? Bei seinen Entscheidungen und vielleicht den nicht mehr so lange hadert, sondern einfach sagt, so, das mache ich jetzt, weil ich glaube, dass das richtig ist.
Mhm. Ich glaube, die Gefahr ist vor allem auch da, dass man sich total selbst überschätzt, was das Ganze mit angeht. Also dann so, ja, das hat funktioniert, das wird schon auch alles gehen. Und das halt auch, ich bin auch mit so einer, also ich war mir nicht 5% sicher oder 50% sicher, dass die Selbstständigkeit funktioniert. Ich war mir so wirklich 100.000%, dass das voll der große Erfolg wird.
Ja.
So, und vielleicht nur so zu dem Zeitpunkt, kurz bevor wo die Selbstständigkeit zu Ende gegangen ist, bin krank geworden und dann sind sehr viele Dinge nochmal zusammengekommen. So, aber das war halt einfach so, ich habe mich damals für ein Accelerator-Programm in den USA beworben, wo man dann quasi ein Geschäftsmodell quasi weiterentwickelt und dann hinterher dann Pitch vor großen Investoren. Das war so ein bisschen so meine Ausrichtung und das war kurz bevor dann quasi die Selbstständigkeit, bis kein Geld mehr da war. Also ich habe wirklich bis zur letzten Sekunde war ich voll davon überzeugt, dass das zu 100% funktionieren wird. Und da war natürlich der Aufprall auf die Realität dann heftig zu merken, so, das war es halt nicht. Ne?
Ist das so, dass man da im Prinzip eine Idee zu einem Start-up führt? Kann man das so sagen? Ist das ein Accelerator?
Ja, genau.
Und dann gehst du zu einer großen Firma und sagst, wir brauchen jetzt mal 70 Millionen Euro, weil wir haben das ganz große Ding vor, weil wir können das und das schaffen.
Genau.
Gut, Stefan, sehr gut. Boah, ich weiß nur, dass ein Accelerator ein Beschleuniger ist, aber generell gibt es das ja anscheinend überall. Also wir haben jetzt eine Stunde gequatscht, ne?
Ja.
Und wir haben nur einen Bruchteil von dem wirklich behandelt, was wirklich in diesem Thema drin steckt. Du brennst für das Thema, Stefan, du auch, habe ich festgestellt.
Ich bin begeistert, dass es so eine YouTube
und gibt. Und du bist hier in Bottrop und theoretisch kann man dich dann wirklich kontaktieren und sagen, ich möchte das gerne machen. Wie teuer ist so ein Kurs, den ihr bei euch anbietet, so ein Coaching oder so? Ist ja keine Beratung, ist ja was anderes. Also
ja.
Wie teuer ist das, wenn ihr das bei euch macht?
3.500 Euro ist das dann quasi. Da fängt es an, das ist dann quasi nur der Investmentteil erstmal.
Und dann lernst du das ganze Börsen.
Den ganzen Aktienbereich. Wir haben, glaube ich, 250 Videos dann in der Ausbildung bei uns drin. Und vor allem, was ist halt auch ganz wichtig ist in dem Bereich, das kennen die meisten nicht, es gibt halt eine staatliche Zentralstelle für Fernunterricht, es gibt ja für alles eine Behörde in Deutschland, so auf jeden Fall.
Es gibt für alles eine Behörde.
Ja, ist einfach so, es gibt für alles eine Behörde. Ein bisschen böse gemeint, aber ist so. Ne? Und wir sind dann den ganzen Prozess durchlaufen und die haben halt dort auch alles auf Herz und Nieren geprüft. Das heißt, das geht auch dahin wirklich, dann gibt es einen Gutachter, der schaut sich alle Videos von Anfang bis Ende hin an und dann sagt er halt quasi so, das müsst ihr anpassen. Und dann ist das quasi qualitativ halt auch in Ordnung so. Das heißt, es ist halt auch nicht so ein, mein Chef hat sich mal hingesetzt und mal ein paar Videos aufgenommen, sondern halt ist schon ein bisschen was anderes vom letzten
Jahr. Okay.
Also genau, das ist halt auch nochmal, glaube ich, wichtig zu verstehen.
Aber man kann euch ganz normal über eure Homepage wahrscheinlich kontaktieren.
Genau.
Ne?
Also genau. Wir haben halt auch, was immer ganz cool ist, wir haben zum Beispiel eine 14-Tage Börsenausbildung, das ist so ein bisschen Schnupperkurs. Den haben wir mal als Bezahlkurs angelegt, haben aber gesagt, wenn Leute sich dafür anmelden, dann können die quasi 2 Wochen reinschnuppern und Sebastian einfach mal ein bisschen zuhören, ob der halt überhaupt erzählen kann.
Ah, geil.
So, also wir haben ganz viele Sachen in der Richtung und genau, das heißt, das wäre zum Beispiel so ein Punkt, womit man ein bisschen starten könnte, was man sich anschauen könnte. Und genau, wenn dann jemand Interesse hat, kann er sich dann melden. Und genau, wenn jemand aus, ich mach das jetzt schon mal extra so, wenn jemand wirklich aus Bottrop dazukommt, ich begrüße ihn gerne auch persönlich und dann komme ich auch vorbei, egal wo der Bottrop wohnt.
Sehr
dann
gut.
Dann machen wir das Onboarding dann vor Ort.
Ja, perfekt. Also wir haben heute das Quiz einfach weggelassen, weil wir brauchen heute kein Quiz, weil das war einfach richtig, richtig geil, die 10 Euro.
Ich hätte eine schöne Frage. Auch so, oder Fragen, Dacia oder Porsche, ne? Barfuß oder Lackschuh?
Ja, stell dir doch.
Swatch oder Rolex, ne? Als Uhr. Aber ich habe ja schon gemerkt, so wie ihr aussieht, das sind alles materialistische Dinge, die sind für dich gar nicht.
Wir müssen trotzdem unsere Schröders Erben-Playlist müssen wir einmal füllen. Wir haben jeder von euch darf sich jetzt noch einen Song wünschen. Das ist jetzt, passt jetzt gar nicht so irgendwie zum Thema. Money, 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 hast du ja schon
von Money aber. Makes the World Go Around, ne? Von aus
Kamera. Also ich nehme allerdings nichts mit Money, ich nehme einfach von den Ärzten den Schunder-Song. Immer mitten in
gut,
die
dann nehme ich rein. Nothing Going On von Clawfinger.
Boah!
So.
Boah, so. Clawfinger hörst du?
Clawfinger, ja sicher.
Geil.
Sag mir gar nichts.
Na du. Oh,
die Generation ist wirklich verloren.
Erzähl, hast du einen Song, den du dir auf die Playlist, wir haben bei Spotify eine Playlist und dann packen wir immer Lieder drauf.
Ja, was ganz anderes. From Now On von The Greatest Showman.
Okay, The Greatest Showman, sehr schön.
Oh, schön.
Ey, Dominik, das war jetzt gerade wie so ein Wirbelwind, dieses Gespräch. Und als du gerade losgelegt hast, ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, glaube ich, du hast 6 Minuten einmal komplett Dauerfeuer gegeben. Du hast, glaube ich, auch nur 3 Mal eingeatmet dabei. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube schon, dass wir einigen das Thema vielleicht ein bisschen schmackhaft gemacht haben, auch wenn sich viele vielleicht ein bisschen überfordert fühlen von der Masse des Themas. Ja. Aber wenn man vielleicht mal reinschnuppert und vielleicht mit den Grundlagen mal so ein bisschen anfängt, lohnt sich vor allem halt für die jüngere Generation, ja, die jetzt gerade 18, 20 sind und gerade anfangen. Das ist eine Alterssicherung, weil wir brauchen nicht über unsere staatliche Rente reden, da machen wir nicht. Deswegen haben wir jetzt auch den Pfandring hier vorne am Mülleimer. Also das macht das besser und sucht euch solche Leute wie den Dominik, die euch dir vielleicht ein bisschen helfen und 3.500 Euro für das Grundprogramm hört sich vielleicht viel an, aber was hinten rauskommt und was ihr dann für ein Wissen habt, das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, kann ich nur. Also ich bin froh, dass es so Jungs wie dich gibt, die das Thema angehen, die das auch einer jungen Klientel. Ich wage zu bezweifeln, dass ein 60-Jähriger mit einem weißen Hemd und einem roten Schlips an die Klientel kommt, die es wirklich braucht. Deswegen finde ich, bist du der richtige Angler für diese Klientel. Und ich drücke ganz doll die Daumen, dass dieser Beitrag auch dazu führt, dass du einfach mehr Grundrauschen im Grundstamm hast.
Auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, als Neubottropper bist du natürlich immer herzlich eingeladen bei uns, bei den Stadtrundfahrten und bei dem ganzen Kram, um Bottrop mal ein bisschen kennenzulernen. Ne?
Komm ich gerne mal vorbei.
Komm gerne mal vorbei, auch gerne mit deinem Chef. Morgen ist Samstag und da haben wir Kuba meets Wochenmarkt. Ist nicht weit von deinem Zuhause entfernt, ist ja da an der Kirche direkt. Wir hatten das ja schon mal mit dem Rosa, da gab's Spargel. Ja. Und in diesem Fall macht einmal die Milka kubanisches Essen mit Salsa oder Samba, was ist das? Irgendwelchen Tänzer, Salsa-Tänzerin mit Zigarren drehen und Rumtasting.
Das machen ja die Damen da in den Knien, ne?
Ja, genau. Dame.
Dummerschenken.
So, genau. Und deswegen haben die auch so ein gutes Aroma.
Ja.
Nein, auf jeden Fall ist das jetzt morgen von 10 bis 16 Uhr hier an der Cyrakuskirche. Kommt gerne vorbei.
Gibt es denn auch Rum zu trinken?
Ja, natürlich.
Boah, bitteschön.
Also kommt rum und kommt einfach rum. Genau. Und Dominik, wie gesagt, es war sehr, sehr schön mit dir zu quatschen. Du hast deine Vita, die du geschrieben hast nicht zu viel versprochen. Hat Spaß gemacht. Und dich auch jetzt so im Bekanntenkreis zu haben, ist echt gar keine so schlechte Idee. Vielleicht kriege ich ja auch ohne 300.000 auf den Tisch zu legen mal den einen oder anderen
Tipp. Ich brauche gleich die Hände nur mal so.
Auf jeden Fall. Danke auch nochmal an deinen Chef, dass du hier so offen an den Mikros reden durftest. Oder musstest du gar nicht fragen?
Ich glaube, der weiß gar nicht, dass ich hier bin. Also es steht offiziell beim Kalender drin. Also im Kalender war ich weil bei mir halt Kunden halt auch Termine rein.
Wo warst du da und wie viele Leute hören das?
Ja, mein Chef ist mega entspannt.
Sehr gut. So, den müssen wir dann auch mit direkt.
Ich weiß ja, was ich erzählen darf, was ich nicht erzählen darf.
So, Namen hast du ja nicht rausgehauen.
Nee.
Und zum Abschluss nochmal, lasst euch nicht von Leuten, die irgendwelche Telefone da anbieten oder euch abziehen oder Wenn ihr Geld waschen wollt, dann macht das ein bisschen komplexer. Habt ihr ja heute alles gehört.
Ja, mit Geldwaschanlage zum Beispiel. Ne? Da werden 1000 Autos drüber gemacht, der Wasserverbrauch liegt bei 100 Liter. Das geht doch nicht hin. Da müsst ihr ein bisschen cleverer sein, Leute.
Genau. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Und wir sagen, das war Bichen bitte, der Podcast Folge 281 mit dem Dominik, mit dem Stefan und mit dem...
Jetzt mit Pete.
Danke. Hast du gerade nicht meinen Namen erinnert?
Ich wollte Peter sagen. Aber
du kannst aber auch Peter sagen. So, und jetzt reden wir noch mal kurz über meinen Invest, weil ich habe auch noch 100 Euro, die ich noch investieren muss. Also das machen wir jetzt gleich. Dominik, vielen Dank, dass du da warst.
Danke euch.
Euch noch eine schöne Woche. Danke, Stefan, dass du auch da warst.
Ja, ne? Hat riesen Spaß gemacht. Gerne wieder. Glück auf.
Glück auf. Ciao.